Werbung.
Leute, wenn wir etwas richtig doll lieben, dann kriegt ihr das ja mit. Ihr spürt das. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einmal wieder BookBeat vorstellen können. BookBeat ist ein digitaler Streamingdienst mit über 1 Million Hörbüchern und E-Books. Und wir, Jaco und ich, wir hören uns dadurch das gesamte Sortiment durch alle verschiedenen Genres, die es gibt. Jaco war ja jetzt in letzter Zeit viel bei Outlander unterwegs. Ich bin gerade viel in Sachbüchern unterwegs. Und da bin ich mal gespannt. Du hast uns heute nämlich schon wieder was Neues mitgebracht, richtig?
Ja, ich habe das schon auf Instagram vorgestellt, aber ich bin so doll begeistert, dass ich es in alle Richtungen spreaden möchte. Deswegen möchte ich es hier auch noch einmal vorstellen. Vor allen Dingen auch, Sam, weil ich erfahren habe, dass das Cover von dem Buch, was ich jetzt vorstelle, sogar aus dem Adel kommt.
Laba!
Die Illustratorin namens Gesine kommt aus dem Adel. Und es ist auch ein wirklich wunderschönes Cover. Und zwar zum Buch Pause von Lena Kupke. Falls ihr Lena Kupke nicht kennt, das ist eine ganz tolle Comedian. Ich finde die super witzig. Das ist so, ich weiß nicht, die hat einfach eine Art von Humor, dass ich einfach, weißt du, diesen cringy Humor, die macht was, du lachst dich kaputt, aber du versteckst dich auch hinterm Sofa, weil du es gar nicht aushältst, dabei zu sein.
Das
ist so unangenehm. Sie macht auch so Alltagshumor auf der Straße und so. Es ist wirklich richtig, richtig gut, Leute. Und Lena hat ein Buch geschrieben, was aber gar nicht wird. Das Buch ist witzig, aber es ist jetzt kein Comedy-Buch. Das Buch heißt Pause und dreht sich um Hannah. Und Hannah, auf dem Buchcover steht, zieht zu ihren Eltern, als der Notarzt kam. Mit 36, ja. Hannah hat nämlich etwas erlebt, was du auch erlebt hast in den letzten Jahren, Sam. Und sie musste das ganz, ganz alleine verarbeiten und hat eine Panikattacke in einem Meeting ganz am Anfang des Buches und wacht dann in der Notaufnahme auf. Und ja, Hannah hat ab diesem Tag mit Panikattacken zu kämpfen und zieht zu ihrer Familie. Ich will gar nicht so viel verraten über dieses Buch, aber es ist so ein tolles Buch, wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen und ich habe das Gefühl, ich muss für dieses Buch nicht mal eine Triggerwarnung aussprechen irgendwie, weil es ist, als würde eine Freundin dir ihre Geschichte erzählen. Weißt du, es ist ganz sensitiv erzählt, es ist ganz nahbar, es ist unfassbar witzig und tief zugleich. Also sie spricht auch ihre eigene Familie und es ist einfach super witzig, einfach wie, wenn du das hörst, Sam, wie sie ihre Mutter spricht, du denkst einfach, oh mein Gott, einfach Boomer-Mutter. Es sind richtig alltagsnahe Gespräche. Das ist nicht wie in Büchern sonst so ein bisschen schöner beschrieben, sondern es ist on point, genau die Sprache, die wir sprechen. Weißt du?
Geil.
Und die Sachen, die wir wirklich sagen würden. Das Thema Freundschaft, das Thema Familie, Kommunikation, Dinge mit sich alleine ausmachen müssen, die Gefühle, die damit kommen, das Gefühl haben, niemandem zur Last fallen zu wollen. All das wird in diesem Buch bearbeitet und ich habe das wirklich binge durchgehört, weil ich das so toll fand und ich bin richtig traurig, dass ich am Ende bin, aber ich wollte es hier noch einmal empfehlen. Pause von Lena Kupke kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen.
Das höre ich mir hundertprozentig an. Und wenn ihr euer Leben auch mit Geschichten füllen wollt, dann solltet ihr unbedingt mal BookBeat ausprobieren. Es ist so toll, einfach alles machen zu können und dabei einfach zuzuhören und ein Buch zu hören. Das ist so toll. Wir haben einen Code, der heißt Tankstelle. Damit könnt ihr BookBeat 2 Monate lang testen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mehr hören und länger, dann bleibt ihr gerne und dann könnt ihr eins der Abo-Modelle abschließen. Oder aber ihr sagt, hey, das war's, danke dafür, ist nicht meins, dann kündigt ihr das Ganze einfach wieder. Wir verlinken euch das Ganze wie immer in unserem Linktree in unserer Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und da stehen meistens eure Themen drauf und über die sprechen wir dann.
Ja, Jaco, hallo. Wie geht's dir? Wo bist du? Befindest du dich in deiner neuen Wohnung?
Ja, ich befinde mich in meiner neuen Wohnung. Und zwar im, ich weiß nicht, wie ich dieses Zimmer nennen soll. Studio? Arbeitszimmer? Ja.
Ich Nein, weiß Studio nicht, was hört sich edel wird. An.
Studio hört sich edel an, ne?
Ja, genau, aber wenn du ganz, ganz, ganz edel dich anhören willst, dann sagst du Atelier.
Ja, also ich befinde mich gerade in unserem Atelier. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber die Wohnung, in die wir gezogen sind, ist sozusagen zweigeteilt. Ich sag immer links und rechts vom Balkon. Eigentlich ist es links und rechts von der Dachterrasse, aber ich schäme mich auch ein bisschen dafür, das zu sagen, muss ich sagen, weil ich finde, es klingt ein bisschen zu edel manchmal. Aber auf der einen Seite ist sozusagen einfach unser privater Bereich, wo wir wohnen. Also so ist das eigentlich gedacht. Und dann auf der anderen Seite ist sozusagen ein Stück Dachboden, also wir sind auf der obersten Etage, der bis vor kurzem gar nicht ausgebaut war. Den haben die Besitzer ausgebaut. Also ich sitze jetzt gerade in diesem Raum und die Decken sind auch sehr, sehr niedrig und du siehst auch noch die ganzen offenen Holzbalken und so, was sehr, sehr schön ist natürlich auch, ne? Und das ist kein offizieller Wohnraum, also man darf das nicht offiziell, glaube ich, vermieten und als Wohnraum, also als Wohnraum vermieten, weil die Decken zu niedrig sind. Aber ich dürfte deswegen jetzt trotzdem hier drin wahrscheinlich ein Schlafzimmer reinmachen. Es gilt nur nicht offiziell als Wohnraum. Ja, und das ist irgendwie so ein separater Teil, wo wir jetzt, wir wissen noch nicht direkt, was wir damit machen.
Steht da denn schon ein Schreibtisch jetzt drin oder wo sitzt du gerade oder wie sitzt du gerade? Wie ist die Aufnahmesituation derzeit?
Ach so, ja, also ich sitze gerade auf unserer Matratze, die hier auf dem Boden liegt, weil drüben war frisch gestrichen, als wir eingezogen sind und ich wollte nicht, also wirklich die komplette Wohnung war frisch gestrichen und wir wollten da nicht drin schlafen, weil das ja, glaube ich, auch nicht so gesund ist, in so frisch gestrichenen Räumen zu schlafen. Mm. Und deswegen haben wir die Matratze hier rüber geschaffen. Und das ist jetzt schon 3 Nächte her, aber wir waren jeden Abend zu faul, diese Matratze dann rüber ins Schlafzimmer zu bringen. Und ich wollte das auch nicht so, weil ich muss dir ehrlich sagen, Sam, mein Qi, das stimmt hier.
Und ich möchte okay. Eigentlich,
ja, also das war wirklich so ein Ding. Wir haben uns damals diese Wohnung angeguckt und haben gesagt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir haben ein separates Büro, weil ich ja auch irgendwann mal überlegt hatte, also ich mache ja nicht nur so Social-Media-Kram, ich habe ja auch eine Marke und ich hatte überlegt, ob man irgendwann vielleicht sogar eine Person mit noch dazu holt, also wirklich eine Bürosituation kreiert, die noch erweitert wird und nicht nur zwischen mir und meinem Freund stattfindet. Und dafür ist es ja halt perfekt, weil das hat einen extra Eingang auch. Wenn jetzt wirklich jemand hier zur Arbeit kommen würde irgendwann, dann müsste der nicht zu uns privat nach Hause kommen, sondern könnte hier ins Büro kommen. Aber dann bin ich hier rein am ersten Tag und habe gedacht, ich möchte hier leben. Ich weiß nicht wieso, das ist irgendwie
ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch mit Räumen. Ich habe mir jetzt eine Wohnung angeguckt und die war sehr runtergerockt auch. Und ich habe aber gedacht, das kann ich mir gut vorstellen, weil mein Qi stimmt hier. Irgendwie sind hier gute Vibes drin. Und dann kann man sich da voll gut reinfühlen, während es auch total picobello super geleckt sein kann in einem wunderschönen Neubau. Und dann stimmt mein Qi da aber aufgrund irgendwelcher anderer Faktoren nicht so. Und dann kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Also
ja,
es ist super subjektiv, einfach in wie man sich in Räumen wohlfühlt.
Ja, ich frage mich immer, das ist wahrscheinlich eine Kombination, ne? So aus subjektiven Dingen, was präferiert man? Wie ist man groß geworden? Vielleicht, glaube ich, auch unterbewusst bisschen Feng Shui. Also so, man hat ja manche Dinge gar nicht so doll auf dem Schirm. Wie stehen die Fenster zum Bett und so weiter? Was mit dem Sicherheitsbedürfnis etwas macht, ne? Wenn man zum Beispiel im Bett liegt, so wie kann man die Tür sehen oder nicht? Ist man im ersten Stock oder im vierten? Das macht ja irgendwie was mit einem. Und ich glaube, da passiert auch ganz viel mit dem, wo man sich gar nicht drüber bewusst ist. Und dann liegst du irgendwie im Bett und denkst so, irgendwas stimmt hier nicht. Das hatte ich nämlich zum Beispiel auch in der alten Wohnung. Ich glaube, dass ich mich im Schlaf, also ich habe super unruhig geschlafen in der alten Wohnung. Besonders als wir die Zimmer getauscht haben. Und ich glaube, das lag daran, dass ich das Zimmer direkt neben der Eingangstür hatte. Also ich habe wenn ich im Bett lag, habe ich die Leute gehört, die Treppe hoch und runter gehen.
Ach so, du meinst, danach hast du noch schlechter geschlafen als vorher.
Genau, vorher hatte ich ja ein Zimmer, was ein bisschen weiter weg von der Eingangstür war. Aber es war halt total hellhörig und ich war halt in diesem Zimmer sozusagen, habe ich die Leute im Flur gehört. Und ich glaube, dass ich mich unsicherer gefühlt habe. Und in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade bin, das ist so weit weg von jeglicher Zivilisation.
Von allem.
Wirklich, also das ist so, Ihr kennt das doch bestimmt, also ich weiß nicht, die Berliner kennen das bestimmt. Ich weiß nicht, ob wie das in anderen Städten ist. Ich komme aus einer Kleinstadt, da gibt es keine Hinterhöfe. In Berlin gibt es oft so Hinterhöfe. Also du hast das Vorderhaus, das hat einfach ganz normal 4 Stockwerke oder 5 Stockwerke. Und dann hast du noch so ein Hinterhaus. Und ja. Ich bin sozusagen oben auf so einem Hinterhaus drauf, aber so auf dem letzten Teil hinten. Ich kann das nicht beschreiben. Also ich könnte hier jetzt ganz laut schreien und niemand würde mich hören. Niemand.
Voll gut. Cool. Also ist jetzt erstmal noch phasenweise, schlaft ihr in diesem Raum und guckt einfach, wie sich das Ganze entwickelt und fügt.
Genau, genau. Kevin will eigentlich gerne jetzt schon heute ein Schlafzimmer umziehen und er will auch gerne hier den Arbeitsraum draus machen, aber ich habe ja schon wieder jetzt so komische Ideen, weißt du? Also ich habe jetzt gedacht, ich glaube, ich möchte jetzt doch keinen Schreibtisch hier drin haben. Ich denke, ich möchte jetzt hier einen Retreat machen, veranstalten, wenn Corona vorbei ist und dann brauche ich hier Platz. Und ja, irgendwie habe ich sehr viele Ideen für diesen Raum und möchte eigentlich gar nichts hier reinstellen. Kennst du das? Ich mag manchmal so ein weißes Blatt Papier zu haben und das auch erstmal noch so zu lassen. Aber
ja, klar, deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich nicht so final einzurichten, sondern so modulare Systeme sich anzuschaffen oder das irgendwie so flexibel einzurichten, dass man das auch schnell wieder umgestalten kann. Ich glaube, das ist sowieso eine gute Idee, Räume flexibel Voll. Einzurichten, dass man nicht
ich liebe
so großen,
das ja auch.
In einem großen Akt umstellen kann oder sonstiges, sondern dass man mit kleinen Griffen, das finde ich ja so, das kannst du ja schon mit geiler Bettwäsche, kannst du ja schon den ganzen Raum anders gestalten, meiner Meinung nach. Aber wenn man das so ein bisschen vielleicht irgendwas auf Rollen macht, einen Schreibtisch auf Rollen oder so, den man flexibel hinstellen kann oder eine Stehatmosphäre, also einen Stehschreibtisch oder so, ja, dann könnte man seiner Fantasie so freien Lauf lassen und das dann halt so umgestalten, wie man Bock hat.
Ich liebe das total. Also ich sag dir, ich mag ja auch Veränderung total gerne oder dass du jederzeit was ändern kannst. Ich habe schon immer gern umgestellt und ich habe mich auch mit Nisi mal drüber unterhalten. Boah, nee, unsere Freundin sagen, haben ja schon gemeinsam einen Podcast aufgenommen, die ja auch zum Beispiel gesagt hat, sie hat sich dieses Pappbett gekauft, was du auch hast.
Ja.
Weil sie sagte, ich will einfach jederzeit umziehen können, ohne dass ich irgendwie auf Manneskräfte und Autos angewiesen bin und sonst irgendwas. Ich möchte einfach mich flexibel fühlen und leicht fühlen. Und
Versteh.
Dieses Bedürfnis habe ich auch immer so. Ich habe nur leider einen Sammler auch als Freund. Kennst du dich ja auch ein bisschen mit aus. Und dazu auch noch unfassbar neue, schwere Möbel irgendwie in den letzten Jahren. Und das verträgt sich alles nicht so gut. Aber vielleicht mache ich unter diese schweren Möbel mal Rollen drunter.
Ich habe jetzt, ich bin ja gerade auch aktiv auf der Wohnungssuche und ich finde super viele möblierte Wohnungen. Und ich denke mir immer, warum in Gottes Namen gibt es möblierte Wohnungen? Dann dachte ich so, okay, vielleicht sind das die ganzen Airbnb-Wohnungen, die jetzt gerade nicht bezogen werden können. Vielleicht sind es aber auch Menschen, gibt es viel mehr Menschen, die international so springen. Die sind erst in Singapur, da gibt es ja viele Leute. Dann sind die irgendwie ein halbes Jahr in New York und keine Ahnung. Diese Business-Leute, die dann halt sofort in eine Wohnung ziehen, die sind halt relativ in Ordnung eingerichtet. Mein Stil ist es überhaupt nicht, weil alles total neu ist und irgendwie wenig Charakter drin steckt. Aber ich war so verwundert, weil ich habe auch viele Sachen und ich sammle nicht so wie mein Freund zum Beispiel, aber ich habe auch viele Sachen und ich finde, das gehört voll dazu, sich individuell zu entfalten. Aber ich finde den Gedanken auch total spannend, so sprunghaft zu sein. Und für solche Leute, so wie Nisi das erzählt hat, für solche Leute ist es wahrscheinlich voll cool, wenn die so teilmöbliert sind oder so.
Ich finde es auch großartig. Also zum Beispiel in Amerika ist das ja gang und gäbe, ne? Wenn du ein Haus kaufst oder ein Haus mietest, dass da schon Möbel drin stehen und dass das auch schon Farbe an den Wänden ist und so. Und
das könnte ich sowas von zu 0,0%.
Also
würde mich
ich glaube,
beklemmen.
Ich glaube auch, dass das eine Gewöhnungssache ist. Irgendwie. Also ich sehe da irgendwie Vor- und Nachteile, weil ich habe so Phasen, da will ich alles super krass individuell haben. Also ich mag das auch total gern, mir die Holzfarbe selbst auszusuchen. Ist das irgendwie eher Vintage oder eher neu? Ich mag diese Entscheidung selbst treffen, merke aber auch, dass, und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen, mein Geschmack sich relativ schnell ändert. Also entweder ich sehe mich schnell leid an Dingen, Oder es führt halt, und ich komme halt einfach damit klar, ich akzeptiere es einfach. Oder das kann auch ganz schnell in einem erhöhten Konsumverhalten ändern, weißt du? Enden.
Ich verstehe.
Wenn du deswegen sehr ist eigentlich,
ich habe immer so die Erfahrung gemacht, oder ich finde, man muss, oder man muss überhaupt nicht, aber für mich ist es so, ich brauche so ein paar Basics, bei denen ich weiß, okay, die sind safe und die mag ich auf jeden Fall in 10 Jahren noch. Aber so Kleinigkeiten sind bei mir auch so, dass ich voll schwanke auch und es dann im einen Moment schön finde und im halben Jahr nicht mehr. Ich habe mir Vorhänge gekauft, die habe ich noch nicht mal angebracht. Die habe ich schon nach 10, keine Ahnung, bevor die angebracht waren, habe ich gedacht, oh Gott, was ist da in mich gefahren? Das ist ja überhaupt nicht mehr meine Farbe. Das kann ja auch passieren, aber so diese modischen Möbel, die, weiß ich nicht. Bei mir ist es so, ja, ich versuche immer alles so voll basic, so als so super neutral, dass man halt eigentlich nicht so auf so, nicht so einen Trend mitmacht. Das kann ich irgendwie nicht so gut, sondern das einfach so macht, dass das halt zeitlos ist. So, eigentlich nur, dass es zeitlos ist.
Aber weißt du,
mehr wollte ich gar nicht
was
sagen.
Was ich mich frage, zum Beispiel, ihr habt ja auch super viele von diesen Mid-Century-Sachen, ne?
Ja.
Also diese Mid-Century-Möbel. Das ist ja auch erst seit ein paar Jahren ein übelster Hype. Das ist ja wie in der Mode, dass immer mal wieder so ein Jahrzehnt nachrückt, ne?
Ja.
Und da frage ich mich zum Beispiel auch, wenn ich mir jetzt, ich habe mir jetzt auch so eine Kommode gekauft, find's übelst geil. Und dann habe ich mich auch schon mal gefragt, theoretisch ist es eine Investition. Aber werde ich diese Kommode jetzt zum Beispiel die nächsten 30 Jahre mega schön finden oder fühlt es sich jetzt
ganz sicher
an
nicht
wie eine klassische Kommode? Aber was weiß ich, vielleicht in 5-6 Jahren sind auf einmal überall nicht mehr so Mitte des letzten Jahrhunderts, sondern die 80er Jahre auf einmal wieder da. Und dann sind das die Vintage-Möbel, die wieder voll gehypt werden.
Ey,
weißt
wir
du,
hatten gestern genau dieses Gespräch. Wir hatten genau dieses Gespräch, weil ich gucke mir Wohnung an. Ich hab gefragt, wer zum Teufel hat Terrakotta-Fliesen erfunden und wer zum Teufel hat dieses hässliche Buchenholzlaminat erfunden, das ich selber gerade in der Wohnung habe, und es gibt auch richtig schöne, sorry, aber diese Kombination und dann tiefe Decken dazu und dann alles in so, keine Ahnung, das ist so richtig Ende 90er, Anfang 2000er. Unser ganzes Haus war so damals, was ich mit meiner
Mit Wischtechnik.
Genau, das war Trend schlechthin, das war wirklich so, so geil. Aber was ist am Ende noch das, was schick ist? Das ist Fischgrätenparkett, das sind Dielenböden, das sind irgendwie so Stuck oder so, das ist halt irgendwie übelst schon immer, naja, so zeitlos halt gewesen, und das ist das, was ja irgendwie Bestand hat. Und ich glaube, das ist auch das Gute, wenn man sich ein Möbelstück kauft, was man irgendwie total abfeiert, und das ist bei uns, wir haben die Sachen nicht neu gekauft, die Sachen sind aus Familienbesitz und irgendwie immer mit umgezogen.
Ja, oh, das ist schon mal gut, wenn es einen emotionalen Wert hat.
Ja, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn man die Möglichkeit natürlich hat, ne, das wäre so geil, dann Dachboden und dann die da meinetwegen auch 6 oder 7 Jahre zu lagern und dann sagen, ja, okay, vielleicht hole ich die jetzt mal wieder raus, weißt du? Das finde ich richtig geil, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, wenn man so ein kleines Mini-Equipment hat.
Da brauchst du viel Platz, aber wenn du den hast, geht das natürlich übelst klar.
Ja, also nicht bei so großen Sachen, aber wenn du so eine kleine Kommode hast oder sowas, wo du denkst, ja, okay, finde ich jetzt nicht so schön mehr, die kommen jetzt erstmal weg. Die brauchst ja nicht unbedingt zwingend verscherbeln oder so, aber ja, also ich kenne das so aus Familien, aus unserer Familie auch, und dass die Teppiche irgendwie dann immer eingelagert wurden und nach 10 Jahren oder so hatte einer von den Kindern wieder Bock auf so einen Teppich und dann haben wir den wieder rausgekramt zum Beispiel.
Mega gut. Soweit hätte ich nie gedacht. Also das ist ja auch, das braucht ja auch so eigentlich so ein bisschen Lebenserfahrung, um das zu machen. Ich glaube, ich bin immer noch in diesem mag ich nicht mehr leiden, tue ich weg. Werde ich nie wieder mögen.
Aber
es stimmt ja gar nicht.
Ja, aber ich liebe das auch bei dir, dass du einfach nicht so lange fackelst und sagst, sondern das kommt jetzt weg. Das ist ja auch das, was mich nervt, weil wenn ich dann am Ende umziehen muss, dann habe ich so viel Scheiße umzuziehen. Da kriege ich eine absolute Totalkrise, wirklich eine Krise.
Ja, aber ich bin jetzt auch vorsichtiger geworden. Ich werde nie vergessen, als ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich einen Moschino-Gürtel in die Altkleidersammlung geworfen habe.
Und ein Jahr später kamen die auf einmal alle und haben irgendwie hunderte Euro gekostet. Und ich sag so, hä, ja, so ein Gürtel hatte meine Mutter auch, aber den habe ich letztes Jahr weggeschmissen. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich so schnell bin im Aussortieren. Ich bin so, alles, was ich jetzt nicht jede Woche brauche, kommt weg, 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 weg. Und das ist halt, da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden.
Das tut weh, wenn dann was weg ist, was man eigentlich gern leiden mochte.
Ja, aber ganz oft, also sind wir jetzt mal ehrlich, wenn man irgendwie 20 Kleidungsstücke hat und man, das machen ja viele, ne, die das dann einlagern und sagen, das wird irgendwann nochmal trendy. Ich meine, 10 Jahre muss man mindestens warten, mal, also es wird ja immer kürzer, diese Abstände, bis Sachen wiederkommen, ne. Ich meine, wir hatten jetzt gerade Anfang 2000er, hallo, das ist, für uns ist das gerade gewesen.
Das stimmt.
Aber früher hat man 30 Jahre gebraucht, bis sich was wiederholt hat, weißt du?
Ja, ganz genau.
Aber von diesen 20 Kleidungsstücken, die man aufhebt, zieht man am Ende vielleicht 3, 4 Sachen nochmal an und die anderen haben sich verändert einfach auch im Schnitt. Auch wenn es wieder modern ist, ist es anders modern. Aber bei Möbeln ist das natürlich nicht so. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, wo waren wir eigentlich? Wir waren bei Teilmöblierung und möblierten Wohnungen, ne? Ich glaube auch, das ist nicht für jeden was. Aber wie du schon sagst, wenn man reist, ist es halt übelst geil. Also ich habe das zum Beispiel beim Reisen übelst genossen, wenn wir Airbnbs waren, einfach immer nur mit seinen Sachen wo einzuziehen. Also mit seinen Klamotten,
das ich
seiner
auch
Kosmetik.
Gut. Also ich finde das auch total toll und ich verstehe das auch und es hat für mich auch mehr Charme dann als irgendwie so ein super, super cleanes Hotelzimmer zum Beispiel. Ich finde das auch schön. Aber ich habe mich schon gewundert bei der Wohnungssuche, dass 50% irgendwie möbliert sind, voll möbliert auch. Und du denkst so, boah, krass. Also mit dem Koffer hättest du sofort einziehen können, steht da auch, sofort beziehbar.
Krass, ich wette, dass das viele Airbnb-Wohnungen sind von Leuten, die vielleicht auch privat eine Wohnung gekauft haben und die vermieten und jetzt denken so, okay, ich krieg gar kein Geld. Weil von vielen Leuten ist das ja auch der Lebensunterhalt, ne? Ich habe in super vielen Airbnbs geschlafen, auch geschäftlich, und es ist ganz häufig, dass das irgendwelche Ehepaare sind, die ihr Leben dadurch finanzieren, dass das nicht nur irgendwelche Firmen sind, die Wohnungen aufgekauft haben. Und wenn du damit deinen Kühlschrank füllst und deine Miete bezahlst, dann musst du jetzt zusehen. Und mit Airbnb machst du natürlich mehr Geld, als wenn du da jemanden so einziehen lässt. Aber in der jetzigen Zeit kriegst du keine Kohle dadurch rein. Das ist natürlich blöd für die Einzelnen, die Airbnb-Wohnungen haben, aber natürlich sehr, sehr gut für alle Menschen, die halt auf der Suche sind.
Auf Wohnraumsuche sind.
Ja.
Ja.
Ja, Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
Ich überlege gerade, was ich jetzt hier erzähle. Ich überlege es wirklich. Ich habe einen Abfaktor. Und du?
Ich hab auch einen Abfaktor. Mein Fun-Faktor wäre eigentlich nur meine neue Wohnung gewesen, aber darüber habe ich so viel erzählt, deswegen habe ich auch nur einen Abfaktor.
Ja, dann werden wir heute mal eine Runde uns auskotzen und uns gegenseitig supporten und ausquatschen. Das ist doch schön.
Ja, das klingt gut. Dann kommt jetzt
der
Abfaktor.
Ja, Jaco. Möchtest du mit dem Abfaktor beginnen?
Ja, ich möchte mit einem Abfaktor beginnen, den du schon kennst, aber es hat sich in der letzten Woche potenziert. Es ist mal wieder ein körperliches Leiden, über das ich klagen möchte.
Du hast erzählt, du warst vorhin beim Arzt. Hat das was damit zu tun?
Ja, das hat auch was damit zu tun. Ich war eben, vielleicht kennt das jemand, in Spandau im Vivantes-Krankenhaus. Da gibt es so eine Abteilung, die nennt sich Frauengesundheit. Weil ich nochmal, ich will nochmal einen Hormonspiegel machen. Das ist auch alles irgendwie nicht normal. Also wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre älter wäre, würde ich wirklich sagen, ich bin in den Wechseljahren. Also dieses, keine Ahnung, dieses krasse also das ist so ein PMS und Schwitzen während PMS nachts und das ist irgendwie alles, finde ich das weird und ich will mal, dass da jemand sich nochmal den Hormonspiegel anguckt. Deswegen war ich da. Genau, aber das, was mich wirklich abfuckt, ist meine Blase.
Oh, da haben wir doch eben auch schon. Witzig, ich habe eben noch, bevor wir angefangen haben, habe ich gesagt, ich muss heute so oft pinkeln, ich kann es nicht aushalten. Was ist ja, bei dir? Genau. Hast du?
Es ist eine einfach Blasenentzündung? Mega komisch. Ich weiß überhaupt nicht, was. Nein, ich habe keine Blasenentzündung. Das ist es nämlich. Und das ist auch der Abfaktor, der mit dazugehört. Es sind nämlich einfach ÄrztInnen, die mich meistens richtig hart abfacken. Und zwar ist es so. Ich hatte ja früher sehr, sehr häufig Blasenentzündung. Du hattest da ja auch mit Probleme. Dementsprechend weiß ich ja, wie sich eine Blasenentzündung anfühlt. Ich weiß es ganz genau. Ich hatte circa 250 in meinem Leben und weiß genau, wo fängt eine Blasenentzündung an und wo hört sie auf. So, das, was ich aber habe, das ist keine Blasenentzündung. Ich muss einfach ständig auf die Toilette. Ich muss ständig auf die Toilette und das hatte ich aber nicht schon immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit einer Reizblase auf die Welt gekommen bin, sondern es hat so vor 2-3 Jahren angefangen, auch als diese, ich glaube auch als diese komischen Hormonsachen angefangen haben, dass ich ständig aufs Klo muss. Und auch so, wenn ich jetzt ein Mann wäre, ich gehe jetzt ins Detail, ihr werdet jetzt sehr viel über meinen Unterleib erfahren. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, hätte ich wahrscheinlich Angst, dass ich irgendwas mit der Prostata habe. Ist auch so, ich muss drücken. Verstehst du?
Ja.
Damit alles rauskommt. So, da ist einfach ein gestörtes Blasenverhalten da. Ich muss ständig auf Klo und wenn ich sage ständig, dann meine ich, wenn ich andere Leute frage, hey, wie oft warst du heute schon auf Klo? Und die sagen, 2-mal, dann war ich 8-mal auf Klo.
Also okay, das ist echt wirklich stressig.
Es ist wirklich stressig. Also ich habe wirklich Tage, wo ich bis zu 30 Mal am Tag auf die Toilette gehe. Ja. Und das finde ich einfach mega nervig. Und was mich richtig ankotzt, sind einfach ÄrztInnen. Also ich weiß, vor 3 Jahren war ich das erste Mal damit bei einem Urologen. Erst war ich bei meinem Hausarzt. Der hat gesagt, ja, dann hast du bestimmt eine Reizblase. Ohne, dass der mich untersucht hat. Und dann war ich bei einem Urologen und der hat gesagt, ja, also ich habe jetzt keine Bakterien gefunden, sie haben viel Eiweiß im Urin, aber keine entzündlichen Bakterien oder sowas, aber vielleicht kann man das noch nicht sehen, manchmal kommt das verzögert. Ich schreibe ihm mein Antibiotikum auf. Da dachte ich so,
ey, nein.
Ich glaube nicht, aber ich bin dann auch nicht so, dass ich mecker oder ich habe den dann,
nee, also, ich auch nicht.
Diese Ärzte werden dann direkt bei mir als inkompetent eingestuft, so, weil ich will zu jemandem kommen, der wühlt. Ich will, dass jemand wühlt, der sich für Zusammenhänge interessiert. Ich will nicht bei irgendwem sitzen und darum kämpfen und selbst zu Hause wie eine Bekloppte recherchieren und jemandem sagen, was er vielleicht machen könnte. Ich will, dass sich jemand dafür interessiert. Weißt du?
Okay, hast du vielleicht auch mal noch eine Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker in Erwägung gezogen? So Menschen, die so ganzheitliche oder traditionelle chinesische Medizin, die so ganz den ganzen Körper einmal betrachten?
Ja, das sollte ich wirklich oder magst noch du das mal machen. Nee, das finde ich überhaupt darauf. Nicht doof. Ja, ich sollte das wirklich, wirklich machen, weil ich war nämlich dann letztens, habe ich gedacht, so ich unternehme jetzt noch mal eine Sache, weil ich hatte immer eine Vermutung und das ist Zucker. Ja, ich habe Zucker auch so ein bisschen in der Familie, aber habe das halt nie ernst genommen, weil ich bin Anfang 30, ich habe jetzt noch nicht über eine Zuckerkrankheit nachgedacht. Aber ich dachte irgendwie, ich lasse das mal abklären, viel auf Toilette hat ja, also Blase und Zuckerwerte hat ja auch voll was miteinander zu tun. Und dann bin ich zu einer Ärztin hier in Spandau, so eine Hausärztin, und habe das halt gesagt, ja, ich muss auch häufig auf die Toilette. Das brennt auch manchmal, aber ich habe keine Blasenentzündung. Können Sie vielleicht mal irgendwie so meine Werte testen, ne? Und dann hat die einmal so alles angeklickt. Guck mal, Nieren nach, Blase nach, Leber nach, Zucker und so weiter. Und dann rief die mich eine Woche später an und sagte so, ja, ich habe ihre Ergebnisse, es ist alles in Ordnung. Genau, und dann hat sie angerufen eine Woche später und meinte, ja, nö, also bei Ihnen ist alles okay, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich war verwundert, ich war wirklich verwundert, muss ich sagen. Obwohl ich mich natürlich erstmal gefreut habe, ne? Aber wenn man auf der Suche ist nach einer Lösung, vielleicht kennen das die Leute, die so körperliche Probleme haben. Natürlich ist es schön zu hören, sie haben nichts. Aber wenn man trotzdem ein Symptom hat, dann ist man manchmal froh, wenn jemand was findet. Weil man will ja auch eine Lösung finden, eine Ursache finden.
Ja, klar.
Und wenn du nie was findest, dann fragst du dich irgendwann, ob du irgendwie nicht eine Tasse im Schrank hast. Naja,
das war ja damals auch meine Intention, wenn ich irgendwie 1000 Mal beim Arzt war und gedacht habe, bei mir war es ja damals auch Darm, Scheidenpilz und Blasenentzündung in Kombination. Ich war so verzweifelt, dass ich es nicht mehr wusste. Und dann habe ich mehrere Alternativ MedizinerInnen aufgesucht und dann habe ich gedacht,
ja, das
okay,
muss ich unbedingt auch machen.
Das war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja, weil es ist halt so gut ganzheitlich, wo drauf zu gucken. Ne? Weißt du, was ich vorgestern erst gefunden habe im Internet? Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe ein Problem mit einem Muskel. Das ist der, ich glaube, der nennt sich Iliopsoas. Der geht vom Bein, also vom Vorderbein hinten bis zur Wirbelsäule. Und der verspannt bei mir oft. Deswegen habe ich diese Probleme im unteren Rücken. Ne? Und dann habe ich einen Artikel gefunden. Ich lese mir immer so medizinische Artikel durch. Dass Darmentzündungen reagieren mit diesem Muskel, weil der am Darm vorbeigeht. Das heißt, wenn der Darm entzündet ist, dann hat das eine Auswirkung auf den Muskel und andersrum. Und ich war so, what the fuck? Oh mein Gott. Also das ist etwas, das ist, zu welchem Arzt sollst du gehen, wenn nicht zu einem ganzheitlichen Mediziner oder Heilpraktikerin oder sonst irgendwas, der solche Zusammenhänge kennt. Das ja, kennt kein Gast, weißt du, wie ich meine? Also kein Gastroenterologe, wo du irgendwie kassenärztlich hingeht, wird sich mit deiner Muskulatur um deinen Darm beschäftigen, denke ich mal. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Galopp.
ja.
Genauso wie sich wahrscheinlich ein Orthopäde oder ein Physiotherapeut nicht mit deinem Darm beschäftigen wird. So.
Ja, wobei, naja, da gibt's viele, die das doch machen, finde ich.
Ich bin leider immer bei den Leuten, die immer nur die typischen Sachen. So, ich gehe zum Urologen, für ihn kommt entweder ist eine Blasenentzündung oder ich spinne. Ich gehe zum also verstehst du, es sind immer nur diese ganz offensichtlichen Sachen. Aber wenn jemand seit 3 Jahren von Arzt zu Arzt läuft, dann ist es vielleicht einfach auch mal nicht so offensichtlich, was da los ist.
Ja, klar, es ist auf jeden Fall schwierig, das zu erkennen. Und die Leute, und das ist halt so auch ein ganzheitliches Problem, ich habe das Gefühl, die bringen immer keine Zeit mit. Ob du jetzt auch das privat bezahlst oder aber auch irgendwie krankenkassentechnisch, dass das übernommen wird. Im Endeffekt ist immer alles mit so einer krassen Zeitnot. Und ich erinnere mich auch voll doll als Kind oder irgendwie auch noch als Jugendliche, dann hieß es immer so, ja, kommen Sie in 5 Tagen nochmal wieder, dann schauen wir, ob das alles nochmal in Ordnung ist oder was auch immer. Und diese Frage oder diese Bitte oder dieses insgesamt habe ich nie wieder gehört seit 10 Jahren oder
oh Gott,
so. Ich jemand
auch
gesagt
nicht. Du
hat,
hast total
kommen
recht.
Sie dann noch mal wieder. Das gibt's nicht mehr. Nur wenn,
das stimmt,
wenn
aber
dann,
du hast recht, ja.
Ja, ganz schlimm was
die
hast,
haben
aber
keine
so
Zeit.
Zum Abklären. Nee, die haben einfach keine Zeit.
Das ist einfach das System und ich will da gar nicht dran meckern, weil wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles System mit unserer Krankenversicherung und wenn ich an Amerika und so denke, bin ich wirklich sehr dankbar dafür, aber es stimmt, die haben wirklich Zeitnot. Also ich hatte auch heute Morgen vor dem Gespräch mit der Ärztin, hatte ich ein psychologisches Gespräch, weil das dazugehört, also das ist so der Ansatz dieser Klinik, dass es halt psychosomatisch behandelt wird, beide Seiten, ne? Und sie war so, okay, wir haben 25 Minuten. Wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Okay, wie ist das Verhältnis zu Ihren Eltern?
Oh,
entschuldigen
Gott.
Sie, dass ich so schnell bin, aber wir haben nur 25 Minuten und ich will das beste Bild in 25 Minuten von Ihnen bekommen, was ich kriegen kann auf einer psychosomatischen
was?
Ebene. So, und sie hat das wirklich richtig, richtig toll gemacht, aber sie hat halt nicht drauf geschissen, dass wir so wenig Zeit haben und hat nur langsam ein paar Fragen gestellt, sondern sie hat sich wirklich versucht, alles abzuklären in diesen 25 Minuten. Da habe ich gedacht, mein Gott, musst du das den ganzen Tag so machen? Das ist ja mega anstrengend. Und meine Therapeutin zum Beispiel bezahle ich einfach privat und die chillt mega rum. Manchmal bin ich auch 15 Minuten länger da. Das geht ja sowas von am Arsch vorbei, weil die hat gar keinen Druck bei der Abrechnung.
Ja, verstehe ich. Ja klar, Geld entspannt.
Ja.
Verstehe.
Ja, Geld entspannt,
ja.
Da sagst du was, ja. Ja, aber
ja,
was
gut,
ich eigentlich sagen wollte war, ich habe dann diese Ärztin am Telefon, dann habe ich gesagt, ach Mensch, ja, ich hätte jetzt wirklich darauf gewettet, dass sie bei den Zuckerwerten was findet und dann sagt sie, ja gut, also die Zuckerwerte sind jetzt schon höher als normal. Ich sag ja, wie sind die denn? Und hat sie mir den Wert gezeigt und ich habe gegoogelt und denk so, ja, okay, das ist jetzt keine ausgewachsene Diabetes, was sie hier gefunden haben, aber diese Werte liegen wirklich außerhalb des Normbereiches, so dass man wirklich eigentlich eine Patientin nochmal reinholt und es gibt ja solche Zuckertests, ne, musst du so eine Zuckerlösung trinken, dann wird halt geschaut, kann es abgebaut werden, aber, und das ist das Ding, das sehe ich auch bei meiner Mutter, wenn du jung bist und wenn du schlank bist, dann nehmen die dich nicht ernst.
Mhm.
Und das ist voll oft irgendwie so. Ja, aber ich werde euch berichten, wenn ich irgendwann herausgefunden habe, warum ich so viel auf die Toilette gehe. Vielleicht ist es am Ende ja auch wirklich nur eine nervöse Blase. Gibt's ja auch, so wie es das Reizdarmsyndrom gibt oder so. Aber ich glaube da noch nicht dran. Ich glaube, dass ich da noch was finde.
Ich glaube auch, dass du da noch was finden wirst. Und dass das auch wahrscheinlich irgendwann wieder weggeht. Wenn man das dann
gefunden
hat. Ja.
Ja, das war mein kleiner medizinischer Ausflug.
Oh Mann, ich hasse sowas, weil ich das dann, früher haben wir auch mal vor viel darüber gesprochen, weil ich dann immer so gerne auch die Lösung und sowas finden will und kenne und oder damals hatten wir viele ähnliche Probleme und haben uns immer total viel supportet, wenn wir irgendwie eine Darmkur gemacht haben oder sonst irgendetwas. Und ich weiß ganz genau, dass ich auch damals ganz, ganz stark immer doll aufs Klo musste und ich konnte zum Beispiel nirgends hinfliegen oder Bus sitzen, Zug fahren. Das hat mich so hart gestresst, weil ich wusste, ich musste, dass wenn ich eine Stunde da drin bin, mehrfach auf Klo und das konnte ich teilweise nicht machen, weil ich mich auch wohlfühlen muss. Wie auch immer, ist egal. Mhm. Ich weiß damals einmal, warum das aufgehört hat oder ich weiß, ob der Zusammenhang da war, psychologisch oder wie auch immer, es war auf jeden Fall ein Temperaturumschwung. Ich hatte diese Beschwerden, Darm, Blase und so hatte ich meistens nicht im Sommer, wenn es über 20 Grad war. Und deswegen
ja, soll ich dir jetzt mal was erzählen? Ich habe ja mal einen Allergietest gemacht, ne? Und da ist ausgeschlagen, also wirklich nicht als Unverträglichkeit, sondern als IgE, als entzündlicher Allergiewert. Tomaten, Pfirsich, Apfel, was das? Haselnuss, Mandel, Walnuss. Und das sind alles Lebensmittel, die dieselben Eiweiße haben wie Gräser und Pollen, auf die Menschen teilweise allergisch sind. Das heißt, es sind Lebensmittel, auf die du höchstens reagierst, zum Beispiel mit Bauchschmerzen und Blähungen oder Atemnot oder was auch immer, weil du eine Kreuzallergie hast. Und ja, das sind ja genau die Dinge, die bei den Jahreswechseln stattfinden. Also wo da bestimmte Dinge blühen, die vielleicht gar nicht in deiner Nähe blühen. Also ich weiß, dass ich auf Gräser allergisch bin, aber ich habe nie da gewohnt, wo die sind. Also sowas kann ja auch mit einspielen, warum man Bauchschmerzen bekommt. Und man weiß es einfach nie, weil man einfach die anderen Allergiesymptome gar nicht hat, weil das, wogegen man eigentlich allergisch ist, das wächst ganz woanders.
Okay.
Das fand ich auch sehr spannend. Also
ich hoffe, dass wir irgendwann irgendwo einen Chip haben an unserem Körper, der das direkt ausrechnet und dir von vornherein sagt, was du hast oder worauf du reagierst und was du lieber meiden solltest.
Das fände ich auch sehr schön.
Mein Abfaktor hat ein bisschen was mit Ungeduld zu tun und das passt auch irgendwie ein bisschen dazu, weil bei mir ist es gerade so, dass ich extrem sehr, sehr mit mir bin und über mich nachdenke und mit mir beschäftigt bin und merke, was mich halt so was mich so durcheinander macht. Und ich habe festgestellt, dass es alles, was mich in meinem Leben hardcore abfuckt, hat immer was mit Geduld zu tun oder mit Ungeduld. Und ich versuche gerade so krass zu trainieren, wie ich diese Ungeduld loswerde, beziehungsweise besser damit umzugehen, weil es bei mir teilweise so ist, als würde mich das fuchsig machen und nerven und lähmen. Das kann man auch beziehen auf sowas, wenn man zum Beispiel krank ist und irgendwie wissen will, was ist jetzt Phase und diese Zeit, bis man jetzt die Erkenntnis gefunden hat, die macht mich so wild und es ist meine größte Schwäche, weil ich irgendwie nicht so gut weiß, wie ich damit umgehen soll. Es sind ganz viele Faktoren, die da gerade so mitschwingen. Das ist ja zum Beispiel bei mir einerseits die Wohnungssuche, die mich auf jeden Fall, bei der ich sehr, sehr ungeduldig bin, aber auch damals, als die Selbstständigkeit angefangen hat, super viele Rückmeldungen mir gefehlt haben. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich wie krank mich fühle, wenn ich warte teilweise. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich wie erkältet und stumpf. Und ich kann nicht denken, meine Konzentration ist bei Zero. Ich bin richtig verblödet. Und ich kann auch nicht schlafen, weil ich, wenn ich auf irgendeine Meldung warte, weil ich immer dann im Kampf bin und überlege, welche Szenarien können sein? Und ich bin unfassbar schwierig darin oder im Konflikt damit zu akzeptieren, wenn etwas, ja, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Akzeptanz, ich kann das gerade nicht beeinflussen, ich muss warten. Und ich versuche, das zu trainieren. Und ich bin so eine richtige Hibbelbacke. Und ich merke gerade, wie das mein Leben wirklich negativ beeinflusst. Und ich übe gerade so hardcore daran, damit umzugehen. Ich habe das auch irgendwann mal bei Instagram geteilt, dass ich irgendwie auf etwas warte. Und dann habe ich so gefragt, was macht ihr, wenn ihr wartet? Und ich versuche zu putzen, das kann ich gut dann, putzen, handwerkliche Sachen machen oder so. Aber ich kann jetzt nicht ein Konzept schreiben und kreativ sein zum Beispiel. Das geht 0,0. Und ich habe in letzter Zeit jetzt auch so bezüglich Wohnungssuche und wie viele Sachen weitergehen bei mir. Ich habe keine Kraft und keine Energie. Und ich bin so erstaunt, was das mit mir ausmacht. Also allein nur auf eine Rückmeldung zu warten oder auf eine E-Mail zu warten. Und ich bin total erstaunt, wie nervig das sein kann. Und dass ich vielleicht auch so eine Art, so einen kleinen Mini-Perfektionismus in mir habe, weil ich will alles geklärt haben um mich herum. Das muss gar nicht im Optimalfall sein. Das kann auch negativ für mich sein. Ich muss es aber wissen. Weißt du, wie ich meine? Kannst du das verstehen?
Ich verstehe das und ich weiß gar nicht, ob ich das Ungeduld nennen würde, weil ich würde eigentlich nicht sagen, dass du ein ungeduldiger Mensch bist, sondern dass das was mit deinem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun hat. Also, dass du,
ja, genau,
dass du
das spielt auf jeden
bist
Fall
bei
zusammen.
Dingen, wo du dich unsicher fühlst, weil du sprichst ja, also die Sachen, wo ich wirklich sehe, dass du aus dem Gleichgewicht kommst, sind, ich weiß nicht, wo ich in 2 Monaten wohne. Ich weiß nicht, wo ich in 2 Monaten arbeite. Ich weiß nicht, ob meine Selbstständigkeit bis dann und dann das und das einbringt. Das sind ja existenzielle Dinge. Wenn ich irgendwie eine Stunde rumtrödel und zu spät anrufe, dann bist du wesentlich gechillter als die meisten Menschen um mich herum sonst, weißt du?
Ah ja, ich weiß, was du meinst. Alles, was so rein beruflich und geschäftlich ist, da bin ich auch ungeduldig, das merke ich auch auf jeden Fall. Wenn ich dann 7 Tage auf eine E-Mail warte, dann frage ich mich, what the fuck, Alter? Geht's noch? Weil ich dann so richtig denke, so, da hängt ja auch Geld hinter oder irgendwie, ja, schon auch irgendwie wieder ein Stück weit Sicherheit und sowas alles.
Ich wollte gerade sagen, weil Geld ist ja wieder Sicherheit. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn du jetzt eine E-Mail an deinen Bruder verschicken würdest oder an deine Schwester und die würden jetzt 2 Tage nicht antworten, wärst du dann auch nervös?
Nö, überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt nicht nervös. Es sind schon diese essentiellen Dinge, die mich beschäftigen und die auch wichtig, extrem wichtig für mich sind. Und ich wünschte, und da habe ich jetzt mit 2 Leuten drüber gesprochen. Und dann kam einmal so, ja, Samira, was willst du denn machen? Du kannst es doch eh nicht beeinflussen. Dann chill doch jetzt einfach. Und ich dachte mir nur so,
nee, so funktioniert das nicht.
Willst du mich wirklich verarschen? Und dann kam noch eine andere Person, die meinte, ja, nein, du musst positiv denken, weil wenn du positiv denkst, dann ziehst du die positive Energy an und dann wird das wahrscheinlich auch. Und selbst wenn nicht, dann machst du das Beste aus. Und ich dachte mir nur so, ey Leute, wo gibt's dieses Training? Ich möchte es, ich will das haben, diese Denkweise. Vielleicht ist es auch nur so, weil andere einem diesen Advice geben, keine Ahnung. Aber für mich ist auf jeden Fall klar, ich bin hier die ganze Zeit so super komisch. Ich fühle mich wirklich komisch und krank. Wie Liebeskummer. Ich habe es gesagt, ich habe es zu meinem Freund gesagt. Ich fühle mich wie Liebeskummer und dass sich mein größter Schwarm nicht bei mir meldet. So fühle ich mich gerade.
Also,
ganz komisch.
Ich kenne das. Ich habe das jetzt nicht bei diesen Themen, aber ich kenne dieses Gefühl in Bezug auf andere Sachen. Und das sind bei mir meistens Sachen, das hat irgendwas mit meiner Kindheit zu tun, mit das sind irgendwie Situationen, die waren früher zu Hause vielleicht mal unangenehm oder da wurde immer drüber geredet und da kann man nicht einfach, also sagen so, jetzt denk doch mal positiv. Jetzt, das kannst du ja eh nicht beeinflussen. Ich glaube, du machst es gerade ganz richtig. Ich glaube, da ist es gut, erstmal einfach zu beobachten, was passiert da eigentlich bei mir und was löst es aus? Ich glaube, das ist das Beste, was du gerade machen kannst, einfach zu sagen, jetzt denk doch mal positiv. Also das ist genauso, als würdest du zu jemandem, der Liebeskummer hat, sagen, jetzt denk doch einfach mal positiv. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Das ist
aber
für mich so derselbe Rat.
Und zum Beispiel auf die Wohnungssache bezogen, sind mein Freund und ich in der exakt gleichen Situation. Und er sagt einfach so, ja, sei nicht so gestresst, entspann dich, das wird schon, der ist so voll positiv. Und da ist auch wieder so eine diese Frage, ist man eher optimistisch eingestellt oder ist man eher pessimistisch eingestellt, ist man eher realistisch eingestellt? Ich würde schon immer sagen, dass ich realistisch eingestellt bin und sage
ja,
so,
aber
ja, okay,
ihr habt ja auch eine andere Geschichte, weißt du? Wohnungssuche war schon immer ein Struggle. Wir haben damals auch schon deine erste Wohnung mit den übelsten Struggeln gesucht, weil du keine Wohnung gefunden hast. Das ist ein Thema bei dir einfach. Und es ist doch auch in Ordnung, dass dich das mehr stresst jetzt erstmal, oder? Ich finde es in Ordnung.
Ja, mich stresst es. Also es fuckt mich halt ab und deswegen ist es halt der Abfaktor, weil man halt so wenig irgendwie dagegen tun kann. Und es geht nicht nur um diese Wohnungssuche, es geht einfach nur darum, dieses auf vielen Ebenen diese Geduld zu beobachten und zu sagen, ich nehme das an und das ist jetzt einfach so und mal gucken und nicht die ganze Zeit wie eine kleine Furie irgendwie von rechts nach links zu springen und zu denken, wann geht jetzt endlich die Zeit vorbei? Wann geht jetzt die Zeit vorbei? Ich brauche jetzt eine Rückmeldung.
Voll, das kann ich voll verstehen. Ich habe das in Bezug auf andere Sachen auch und ich kenne das auch. Entweder ich putze dann wie eine Wahnsinnige oder fange an aufzuräumen und dann vergeht zwar die Zeit, aber eigentlich geht's mir nicht besser. Und was mir dann auch echt oft hilft, ist, aber es ist mega schwer, ich find's schwer, mich wirklich hinzusetzen und einfach mal ein bisschen zu atmen und mal runterzukommen und einfach mal zu gucken, okay, wie geht's mir gleich gerade eigentlich wirklich und wovor habe ich eigentlich Angst? Ich finde, das ist manchmal sehr, sehr unangenehm, aber manchmal werde ich dadurch gechillter, als wenn ich wie so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen alles Mögliche mache, um irgendwie zu versuchen, nicht dieses Gefühl zu fühlen, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Für mich war das jetzt gerade andere Optionen durchspielen, so sich darin so ein bisschen verlieren. Aber ja. Ich habe ja schon damals dir mal gesagt, so, wenn ich ganz viele Sachen abgearbeitet habe und zum Beispiel meine To-Dos so abgearbeitet habe und die sind auch in Ordnung, ich habe die guten Gewissens weggegeben und dass ich keine Rückmeldung bekomme oder zum Beispiel Feedback warte. Also das ist bei mir auch schon so, dass ich dann so ein bisschen so, komm, jetzt gib mir eine Rückmeldung, ich brauche wieder was zu tun. Und weißt du, wie ich meine?
Ja gut, das ist dann ja schon ein bisschen, das ist schon Ungeduld, ne? Irgendwie auf eine Art. Oder
ich muss jetzt mal versuchen,
gerne in Bewegung sein.
Ja, bei Bedarf natürlich nur, ne? Ist ja klar. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig spannend, weil ich mich gerade nochmal so von außen betrachte und mir so Gedanken über mich mache, was ich eigentlich möchte, was ich will, was mich halt einfach beunruhigt in meinem Leben. Und das war der Hauptpunkt. Das war der Hauptpunkt irgendwie. Ich kann nicht gut warten auf egal was. Das fällt mir super, super schwer. Und muss jetzt irgendwie einen Weg finden mit der Entspannung, also Entspannung für mich und meinen Körper halt auch irgendwie herzuzaubern und vielleicht mal bestimmte Dinge in Angriff nehmen, damit ich ein bisschen ruhiger werde, so innerlich nicht mehr so aufgeheizt bin wie in so einer Stresssituation, weil fühlt sich die ganze Zeit an wie eine Prüfung, so eine Stresssituation dann, ne, zu warten und irgendwie keine Rückmeldung zu haben. Das merkt man dann halt auch echt voll krass im Körper, wenn ich dann irgendwie abends um 9 Uhr erschöpft einschlafe, aber dann irgendwie um 4 Uhr wieder wach werde und denke so, oh, da sind wir wieder. Hallo, Gedanken.
Ich kenne das. Ich habe das zwar nicht in Bezug auf Warten, aber in so Bezug auf Aufgaben. Da versuche ich auch gerade dran zu kommen, entspannter zu werden. Ich bin gerade auf jeden Fall dabei, dass ich merke, denen hilft. Ich glaube, das liegt daran, weil man seinen Körper dabei spürt. Also ich glaube, das ist das Ding. Man ist dann so viel im Kopf und wenn man dann irgendwas mit dem Körper macht, also oder wenn Kevin meine Füße massiert, also irgendwie, wenn ich alles, wobei ich meinen Körper spüre, da komme ich runter. Ich glaube, weil man in den Körper zurückkommt.
Das verstehe ich. Mhm.
Ja, aber ja, das weiter bin ich auch noch nicht. Das ist auf einer anderen Ebene auch gerade so ein bisschen meine Baustelle.
Ja, lass mal Sachen ausprobieren und testen und dann Rückmeldung geben.
Genau, wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Ich habe auf jeden Fall all meine Buntstifte angespitzt. Ich sag dir, das war die Entspannung meines Lebens. Ich sag's wirklich, es war so geil. Jaco, das war so geil. Dieses Geräusch, dieses Feeling dazu. Das war einfach richtig schön.
Das ist wirklich ein geiles Geräusch. Das ist richtig ASMR-Style.
Mhm. Voll.
Das stimmt.
Okay,
das stimmt.
Genug abgekotzt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt einen funny Zettel ziehen.
Ja, du musst übrigens heute, ich habe dir das noch nicht gesagt, kannst du heute die Aufgabe der Zettelzieherin übernehmen? Denn ich habe zwar mein Aufnahmegerät und mein Mikrofon gefunden, aber nicht die Zettel.
Das macht doch überhaupt nichts. Die habe ich ja hier auch in meinem Topf, in meinem kleinen Trog. Die ehrliche Meinung zu Analsex.
Oh, hallo. Wir fangen heute richtig direkt, wir gehen direkt rein in Anale.
Ja, moin. Ja, also für alle, die bis jetzt noch nicht wach waren, jetzt wird's
spicy. wie ist dein Feeling gerade? Möchtest du anfangen oder möchtest du eher nicht anfangen?
Ich, bei so prickelnden Themen, ne? Da habe ich immer das Gefühl, das kann man einmal so allgemein betrachten. Einmal kurz eine allgemeine Zusammenfassung, eine kleine Definition von Analsex. Also Penetration, ja, okay. Die durch den Hinterausgang stattfindet, wahrscheinlich, ne? Kann man es so sagen?
Genau. A.K.A. euer Arschloch.
Genau, Anal- mit dem Finger Loch. Oder Penis oder Umschnalldildo, whatever, in den Hintern rein.
Was das auch immer ihr präferiert.
Genau.
Genau. Die, ach so, Finger in den Po ist auch oder? Schon Analsex.
Ja,
oder ist
nee,
das Anales Petting?
Jetzt will doch jeder sagen, Finger in Po Mexiko.
Ja, gut, dann haben wir schon mal eine allgemeine, wieso drucksen wir hier eigentlich so rum? Sam, hast du schon mal Analsex gehabt?
Ja, ich habe es schon mal ausprobiert auf jeden Fall. Ich möchte es wirklich unter Ausprobieren verbuchen. Ich habe es mehrfach ausprobiert, weil ich gedacht habe, das ist ja ein Ding, das sieht man in Pornos, das ist ein Gesprächsthema, das ist schon ein Gesprächsthema mit, keine Ahnung, ganz am Anfang der Teenagerzeit, würde ich sagen. Es hat auf jeden Fall irgendwie immer sowas Dunkles, mystisch, geheimnisvolles, würde ich jetzt irgendwie mal so sagen.
Auch so ein bisschen finde ich, also ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel, wie die Aufklärung unter den Teenies gerade ist, weil ich habe gehört, es sind auf jeden Fall viele Dinge, die ich früher als mystisch und dunkel eingeordnet hätte, sind heutzutage normal, so wie Würgen.
Mhm.
Auch irgendwie damals was Dreckiges, Verbotenes, etwas, wofür man sich geschämt hätte. Ich hätte niemals mit 17, wenn ich Analsex gehabt hätte, gesagt, ja, ich hatte gestern Analsex.
Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber das war, glaube ich, die Zeit so mit 18, so 19, wo ich das erste Mal vielleicht ausprobiert habe, glaube ich. Und dann dachte ich, okay, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, das klappt so nicht. Und habe aber damals auch noch nicht gewusst, dass man da ja vielleicht auch Vorarbeit leisten muss. Also, dass man ja voll relaxed sein muss, dass man entspannt sein muss. Vielleicht ein Gleitgel zur Hand hat oder vielleicht irgendetwas zum Dehnen oder weiß ich auch nicht was. Und das wusste ich alles nicht. Also habe ich nur gedacht, oh mein Gott, übelst schmerzhaft. Ich mag das Gefühl gar nicht. Das fühlte sich bei mir immer an, als würde man groß zur Toilette machen und es wäre etwas stecken geblieben. Und es wird
unendlich.
Nicht, also
es ist eine unendliche Kackwurst.
Richtig. Und die ist da jetzt drin. Und das war für mich so, oh Gott, no, why?
Ja.
Das mag ich nicht. Und
ja, das ist ja eigentlich, das muss ich jetzt einmal kurz anmerken, ne? Das ist ja auch eigentlich richtig weird. Weil wenn man groß auf die Toilette geht, ist es ja eine krasse Erleichterung. Also ich habe das früher voll oft auch mitbekommen, dass Leute Witz darüber gemacht haben, was ist das Beste nach einem Orgasmus? Kacken gehen. Weil es ja, ja so ein befriedigendes Gefühl ist, dass es aus dem Körper rausgeht. Und ich glaube, Analsex ist deswegen auch so weird manchmal, weil es diese Befriedigungen umgekehrt ist. Also das, was ist das Gegenteil von befriedigt sein? Also so, verstehst du das, was du eigentlich loswerden willst? Das geht das Loch wieder hoch. Und ich glaube, das
störend.
Der Körper erkennt so, das ist falsch rum. Das muss andersrum sein. Ja.
Das war, glaube ich, auch das Gefühl, was ich dann sogar beim beim zweiten Versuch, auch das war nochmal Jahre später, hatte. Und da habe ich schon ein bisschen besser mich prepared auf jeden Fall. Ich wusste, man muss entspannt sein, man muss vielleicht ein Leitgel dabei haben, wie auch immer. Dass man auch vorher, ich glaube, ich habe keine Analdusche gemacht. Das macht man ja auch, kann man ja auch machen. Das wird auch, glaube ich, ganz oft bei homosexuellen Männern so praktiziert, eine Analdusche dann zu machen. Oder insgesamt, weiß ich nicht, ich bin nicht so deep im Business. Aber auch da, beim zweiten Mal, als es für mich so ein Excitement war, habe ich gedacht so, also ich habe das, glaube ich, damals mit meinem Freund abgesprochen, so könnte man jetzt nochmal ausprobieren. Aber auch da habe ich den Clou nicht rausgefunden. Ich habe es nicht gut gefühlt. Ich fand es gar nicht gut. Gar nicht gut. Das hat sich störend angefühlt und schmerzhaft. Mhm. Und dann war das, habe ich es vielleicht noch 2-3 Mal ausprobiert und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist einfach nicht meine Praktik. Ich mag andere Sachen.
Ja, das ist ja auch, aber ich finde es cool, dass du es trotzdem so oft probiert hast. Wahrscheinlich auch aus einer Neugier heraus, um herauszufinden, so wie ich 4-mal Game of Thrones angefangen habe, weil ich gedacht habe, believe the hype, irgendwas muss daran gut sein. Aber manchmal sind vielleicht Dinge dann doch nichts für einen, obwohl ich schon wieder denke, dass ich nochmal von vorne.
Ja, viele Leute haben halt auch gesagt, das ist ganz toll und das muss man ausprobieren oder das kann man ruhig ausprobieren, was dauert ein bisschen, man muss ein bisschen Übung haben, keine Ahnung was. Und ich hatte Gott sei Dank ich hatte das Glück, dass da irgendwie meine Boyfriends irgendwie nicht so krass drauf abfahren oder abgefahren sind oder so. Die fanden so, ja, ist okay, kann man machen, aber ich stehe jetzt auch nicht so drauf. Also, weißt du, wie ich meine? Und deswegen war es
ja,
für mich
gut,
so,
das passt dann ja
okay,
perfekt.
Das gibt es und andere Menschen haben Spaß daran und das ist auch vollkommen cool. Vielleicht probiere ich es mit 40 nochmal aus, Jaco. Vielleicht probiere ich es nochmal aus.
In der Midlife-Crisis sagst du jetzt nochmal Analsex.
Richtig, möglich. Aber erzähl doch mal aus deiner Perspektive. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Analsex. Ich habe Analsex das erste Mal ausprobiert mit 19, glaube ich, weil ich da auch das erste Mal in einer Beziehung war, wo man noch lange zusammen war und sich richtig vertraut hat, weil ich hätte jetzt nicht irgendwie damals mit jemandem, mit dem ich einen Monat zusammen bin, mal gerade Analsex ausprobiert. Also dazu war das für mich eine zu verbotene und Frucht, weil man weiß ja auch nicht, wie ist es, was passiert da? Ich kannte früher keine Analduschen, keine Ahnung. Was passiert da? Was wird man da sehen? Wird da eine Kackwurst sich gedreht haben um den Penis rum? Ich hatte eine sehr unrealistische Vorstellung davon, was passieren könnte, so wie das ja manchmal ist. Man wusste ja auch vorm Sex nicht, wie Sex sein wird oder vorm Rauchen nicht, wie Rauchen sein wird. Und so weiß man ja vorm Analsex auch nicht. Ist es irgendwie eklig, schmierig oder nicht?
Stinkt das vielleicht sogar?
Stinkt das, genau. Mhm. Muss ich irgendwas vorbereiten? Ich kann aber auch nicht drüber reden. Das war einfach so ein sehr unsicheres Feld. Und ich habe auch ehrlich gesagt vorher nie darüber nachgedacht. Und ich weiß auch nicht, wieso ich das erste Mal ausprobiert habe. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, im Nachhinein, dass mein Ex-Freund mich gefragt hat, ob wir das ausprobieren wollen. Mhm.
Man ist ja auch neugierig in dem Alter, übelst neugierig.
Voll.
Wir alles ausprobieren.
Gott, das war damals auch richtig krass, muss ich sagen, mit meinem ersten Freund, was wir alles ausprobiert haben. Das war irgendwie den ganzen Tag gefühlt irgendwelche Doktorspielchen und alles Mögliche austesten. Einfach, was mit dem Körper passiert, was ist, wenn man in das Loch was reinschreckt oder in das oder in das oder in das. So war das. Ich weiß jetzt nicht, wie mein allererstes Mal Analsex war. Ich glaube, sehr, sehr unangenehm. Ich habe das aber auch immer wieder ausprobiert, weil mein Ex-Freund das nämlich sehr gut fand. Und auch, glaube ich, sehr viel Pornografie konsumiert hat, wo Analsex stattgefunden hat. Und er einfach die Vorstellung davon, es ist ja einmal, du kannst es ja unterteilen, es ist einmal eine sensorische Sache. Es ist natürlich klar, dass wenn man Analsex hat, dass das enger ist, als wenn das vaginaler Sex ist, aber es ist natürlich auch eine Kopfsache wahrscheinlich bei vielen Dingen.
Ja, auf jeden
so eine
Fall, das würde ich auch sagen.
Sache, ja. Ich habe jetzt Analsex, so, ich bin jetzt nicht da drin, sondern da drin. Ja, und ich glaube, das fand er ganz gut, oder ich weiß, das fand er ganz gut. Und ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil auf der einen Seite fand ich es irgendwie sehr, sehr
unangenehm. Ich weiß auch, dass ich, als ich das zweite oder dritte Mal ausprobiert habe, dass ich geweint habe, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Es hat mir irgendwie ein Gefühl von gerade, ich weiß nicht, ein so, vielleicht hat das jemand von euch schon mal erlebt, man hat irgendwie einen One-Night-Stand, man hat Sex mit jemandem und auf einmal hat man das Gefühl, das ist gerade viel zu intim, ich will nach Hause zu meiner Mama.
Ja, klar,
so, wenn, ich weiß, was du meinst. So ein Gefühl war das irgendwie, wo ich dachte, oh krass, irgendwie wird gerade eine Grenze von mir überschritten, da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, und dann habe ich das auch damals abgebrochen, aber wir haben das immer wieder probiert und irgendwann hat das auch gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte zwar, also ich weiß nicht, ob jemand es, ich weiß nicht, ob es Frauen auf dieser Welt gibt, die sagen, ich finde dieses Gefühl gar nicht unangenehm, ich finde es einfach nur gut. Bei mir war es irgendwann so, es ist nach wie vor unangenehm geblieben, aber gleichzeitig auch erregend gewesen. Also eine ganz merkwürdige Kombination im Sinne von, es ist irgendwie unangenehm, aber gleichzeitig habe ich viel, viel schneller einen Orgasmus, als wenn ich vaginalen Sex hätte.
Du hast durch Analsex dann Orgasmen bekommen.
Ja, also ich habe dann schon meine Finger vorne benutzt bei meiner Momo. Aber es ist dann sehr, sehr schnell passiert. Also innerhalb von einer Minute. Und vaginal wäre es vielleicht innerhalb von 15 Minuten oder so passiert. Oder 20 Minuten, weißt du? Und jetzt kommt dieses zwiegespaltene Verhältnis. Ich war damals in einer Beziehung, wo der Partner, mit dem ich zusammen war, das so gut fand, dass er das am liebsten immer, wenn wir Sex hatten, gemacht hätte.
Okay, und verstehe. Das ist natürlich ein Interessenskonflikt.
Das ist ein Interessenskonflikt, weil auch wenn ich dem gegenüber offen war und es manchmal auch sogar ganz gut fand, ist es für mich, ich würde jetzt sagen für Frauen, aber ich will nicht für jede Frau sprechen, für mich war es trotzdem ein anstrengender Akt, weil dieses unangenehme Gefühl und der Anfangsmoment, es kostet Überwindung.
Und ich habe eine Frage.
Manchmal, ja.
Konnte das denn bei euch dann auch so spontan stattfinden? Also wie gesagt, ich habe es aber nicht so die Erfahrung gehabt, aber für mich war das dann immer so, ja, könnte man ja heute Abend nochmal ausprobieren, weil man darüber gesprochen hat. Und dann wusste ich zum Beispiel, okay, ich will auf jeden Fall nochmal zur Toilette gehen, ich will mich irgendwie nochmal frisch machen. Also ich habe schon das immer mit so einer, ich muss eine besondere Hygiene an den Tag legen. So habe ich das verbucht und weiß jetzt gar nicht, wie spontan kann das stattfinden. Weißt du, wie ich meine?
Also das hat schon spontan bei uns stattgefunden. Ja, also okay. Ich erinnere mich jetzt nicht an einen Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, ich kann das jetzt nicht machen, ich muss auf Toilette. Ich glaube, dann könnte ich auch gar keinen Sex haben. Aber es hat schon spontan stattgefunden. Also es hat ganz normaler Sex stattgefunden. Und dann ist da jemand mit seiner Hand wohin gegangen. Und dann kam sozusagen die Aufforderung oder die Frage. Und das war damals für mich sehr, sehr belastend, weil wie soll ich sagen? Es war ein Moment von, ich habe normal Sex, dann merke ich zum Beispiel, jemand geht da mit seiner Hand hin, dann ist schon so eine Anspannung in mir aufgekommen, weil ich wusste, jetzt gleich kommt die Frage. Und das ist ja an sich kein Problem, dass diese Frage kommt. Aber wenn ich Nein gesagt habe, habe ich gemerkt, dass die Stimmung sich wechselt.
Oh ja.
Da war Enttäuschung, da war Genervtheit. Und Druck.
Das geht gar nicht.
Ja. Scheiße. Und deswegen habe ich sehr, sehr häufig in meinem Leben Analsex gehabt, nur um diese Gefühle in jemand anderem nicht auszulösen. Und deswegen ist das für mich, obwohl ich es mochte, gleichzeitig ein rotes Tuch. Verstehst du?
Habt ihr denn da mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, du es irgendwie nicht immer geil findest? Können wir das vielleicht irgendwie alle jedes dritte Mal machen? So, also da kannst du mir ja auch ein Stück weit entgegenkommen, weil ich habe da jetzt gar keinen Turn drauf, jedes Mal.
Ja, also ich kann das gar nicht mehr so richtig einschätzen, weil das schon so viele Jahre her ist. Also es ist schon 12, 13 Jahre her. Aber ich würde sagen, sexuell gesehen war das nicht das war einfach, ich will es nicht toxisch nennen, aber es war nicht ganz gesund einfach, was da irgendwie stattgefunden hat. Weißt du? Also
ja.
Ich würde sagen, das ganze sexuelle Verhältnis war auf der einen Seite, hat vieles davon für mich auch Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite war sehr, sehr viel emotionaler und psychischer Druck mit dabei. Und so eine offene Kommunikation, wie ich das jetzt in meiner Beziehung habe, wo einfach jede Meinung respektiert wird, das war da an der Stelle einfach nicht so. Es war mehr so der Wunsch danach, dass man irgendetwas darstellt. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, es war dieselbe Beziehung, wo ich mal ein Porno, also gemeinsames Pornoschauen abgebrochen habe, weil ich so unsicher war, weil ich mich mit den Frauen in diesem Porno verglichen habe und nicht wusste, wie er sich jetzt, was ihm jetzt gerade, einfach eine Unsicherheit in mir, wo dann direkt der Spruch kam, irgendwie, ich habe gedacht, du bist eine, mit der man sowas machen kann. Also es hat sehr viel Druck stattgefunden sexuell.
Verstehe ich, ja.
Heutzutage weiß ich, dass das nicht normal ist. Also das,
die Erfahrung aber muss man damals, erstmal gemacht haben.
Genau, damals wusste ich das nicht. Damals dachte ich, das wäre so ein normales Tanzen von Vorlieben und Hoffnung und Enttäuschung. Und heutzutage weiß ich, oh mein Gott, nein, das war total ungesund, weil ich jetzt eine Beziehung habe, in der ganz offen gesprochen wird, was man will und nicht will, und die andere Seite das einfach akzeptiert und man Kompromisse findet, die beide richtig gut finden und nicht nur einer, okay, mach ich jetzt halt mal oder so, weißt du?
Falls ihr so eine Situation nicht habt, dann versucht sie irgendwie zu erzeugen. Ihr müsst auf jeden Fall miteinander sprechen. Das ist total wichtig und tut nichts irgendwem anders, immer nur zuliebe. Das ist nicht gut. Das ist auf gar keinen Fall gut. Ich habe die Erfahrung auch damals gemacht und du hast die Erfahrung gemacht und im Nachhinein weiß man halt einfach, das hätte so nicht sein dürfen. Bitte miteinander sprechen. Und ich bin so froh, weil du erzählst das gerade und ich denke mir so, ich würde so laut für mich einstehen jetzt mittlerweile. Ich würde so laut sagen, nein, sag mal, du spinnst doch wohl. Also jetzt können wir mal mich berücksichtigen. Ich möchte das anders. Und dass das halt irgendwie ein Prozess ist und das, das ist einfach so krass, weil man so vieles gemacht hat, um zu gefallen und gefallen zu wollen. Ich finde es einfach voll schade auch irgendwie ein Stück weit.
Es ist super schade. Also das weiß ich erst heutzutage, wie krass mich das damals geprägt hat. Ich wusste das gar nicht. Ich merke, dass als ich zum Beispiel meinen jetzigen Freund kennengelernt habe und ich zum Beispiel, ich habe von mir aus Analsex vorgeschlagen und er hat gesagt, ja, können wir mal machen. Aber er hat dann ganz ehrlich gesagt, du, ich finde das vorne besser. Also das ist irgendwie, wir können das gerne machen und es ist auch irgendwie ganz cool, mal was anderes zu machen, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Und es hat mich damals schockiert. Es hat mich richtig schockiert, weil ich ja darüber auch begehrt wurde vorher, obwohl ich das vielleicht gar nicht wollte. Verstehst du?
Ich verstehe es.
So wie, ich wusste gar nicht, was hat das jetzt zu bedeuten, dass jemand das nicht möchte. Oder auch zum Beispiel mit diesem, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich habe ja schon mal gesagt, ich liege sehr gern beim Sex. Ich habe auch sehr, sehr viele lustige Nachrichten übrigens von unseren ZuschauerInnen bekommen, von wegen, ja, Jaco, ich frage mich auch immer, bin ich devot oder bin ich faul? Haben mir auch ein paar Leute geschrieben. Und heutzutage frage ich mich manchmal, bin ich wirklich nicht gern oben? Weil in meiner letzten Beziehung konnte ich einfach nie nach oben, weil mein Ex-Freund das unerotisch fand. Der wollte keine starke Frau, die auf ihm drauf sitzt. Der wollte eine Frau, die sich unterwirft.
Oh mein Gott, so tief ging das?
Ja, also es war halt einfach, dass die Macht sollte nur auf der einen Seite sein. Und heutzutage, dann erinnere ich mich aber, als ich jünger war, meine ersten sexuellen Erfahrungen, da war ich auch manchmal oben und fand das ganz gut. Und das ist etwas, was ich jetzt gerade erst wieder versuche herauszufinden. So, bin ich wirklich devot oder wurde ich einfach so 3 Jahre so heftig in meinen ersten Jahren der sexuellen Erfahrung in diese Rolle reingepresst? Also, wenn ihr irgendwie so eine Art von Unterdrückung sexuell in eurer Beziehung spürt, dass da einer irgendwie seine Emotionen darüber auslöst und ihr macht da Sachen, die ihr vielleicht gar nicht wollt oder wirklich, seid da ganz vorsichtig, das kann sich jahrelang noch mitziehen. Sexuell sollte frei und ehrlich und offen sein und Spaß machen und da sollte man nicht irgendwie sich einsam fühlen oder irgendwelche Rollen einnehmen müssen, um irgendwie sexuell attraktiv für den anderen zu sein, weißt du?
Ich finde es voll spannend, was du sagst. Ja, also als ich meine ersten sexuellen Erfahrungen auch gesammelt habe, war es, wurde mir gespiegelt, dass Oralsex, also dass der Mann eine Frau oral befriedigt, eklig ist. Und dass das Voll, ja, also dass es eklig ist und dass es nach Fisch riecht und keine Ahnung was. Und das ist bis heute in meinem Kopf drin. Bis heute habe ich Angst, irgendwie nicht attraktiv oder nicht fresh genug zu sein. Ich kommuniziere das ganz frei und offen und sage, ah, ich fühle mich gerade nicht so. Und wir mussten, also ich habe danach 2 Typen wirklich tollen Sex mit denen gehabt, aber die haben es nicht geschafft, mir das zu nehmen, obwohl sie gesagt haben, das ist total normal, wir machen das so, so gerne, wir finden das total toll. Aber die haben das nicht geschafft, obwohl die viel cleverer und weiter waren und total offen waren, haben es nicht geschafft, mir die Unsicherheiten zu nehmen, die ich mit 17, 18 dadurch aufgebaut habe.
Ja, das ist so krass, wie prägend das ist, ne? Auch jetzt gerade, ja, wo wir voll drüber sprechen, fallen mir so ganz, ganz viele Dinge ein, einfach, wo ich sage, die mag ich oder die mag ich nicht. Und dann auf einmal erinnere ich mich gerade an meine Teenie-Jahre und mir fallen gerade 1000 Dinge ein, wo ich denke, oh mein Gott, ich glaube, das kommt gar nicht von mir. Das kommt von woanders her. Das ist schon crazy.
Hast du nochmal ein Beispiel oder willst du gerade, ist das too much Information?
Ja, also zum Beispiel, ich gebe nicht gerne Oralsex. Also ich mache es zwischendurch einfach nur, um jemandem eine Freude zu tun. Also ich mache das nicht gegen meinen Willen, sondern ich mache das, um eine Freude zu bereiten. Aber ich habe keinen Spaß daran oder keine Erregung daran. Und jetzt gerade in diesem Moment, wo wir darüber sprechen, wird mir auch bewusst, dass das auch etwas ist, das in meiner Ex-Beziehung nicht erwünscht war. Einfach. Das hat einfach.
Also er wollte keinen Blowjob.
Genau. Spannend. Also das ist wirklich spannend. Da ist halt einfach eine ganz bestimmte Sexualität praktiziert.
Aber
worden,
ist da
sozusagen
nicht auch genau dieses Dominanzverhalten eigentlich da? Also es ist für mich so auch so ein bisschen, früher hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich will das nicht machen, weil ich habe das Gefühl, du stehst dann über mir oder so. Oder es war so ein kurzer Gedanke in meinem Kopf oder es war damals irgendwie auch ein Stück weit mit,
ja,
schwang das mit, aber das hätte ich mir jetzt gedacht, dass er das dann auch total gut gefunden hätte, so, weißt du?
Ja, in dieser Beziehung war es so, dass ich glaube, die Präferenz war, dass es in ungewöhnlichen Situationen sehr schnell zu Sex kommt, wo der Mann über der Frau steht. Mhm. Da gab es keine große Einführung, kein großes Vorspiel, so. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, weiß ich. Ja, verstehe ich. Glaubst du, dass du das nochmal jetzt so, also ich glaube ja schon, ich habe ja gerade gesagt, ich würde Analsex vielleicht auch nochmal Ende 30 oder so ausprobieren, vielleicht habe ich da nochmal Bock darauf, aber glaubst du vielleicht, dass man den Blick nochmal für andere Sachen wieder so erweitern kann, zum Beispiel zu denken oder das nochmal so zu probieren, mit zum Beispiel Oralsex zu geben und zu sagen, ja, vielleicht finde ich es doch nicht so kacke, also bist du da offen, würdest du das nochmal probieren oder? Wie fühlst
voll
du das gerade?
Also ich habe das Gefühl, ich bin sowieso gerade in so einer sexuellen Phase, wo ich mich voll mit meiner Sexualität beschäftige. Mhm. Und ich bin da auf jeden Fall offen. Ich finde Analsex, also vielleicht nicht unbedingt gleich mit einem riesengroßen Penis, aber von der Sache her sehr, sehr spannend, weil da sind halt viele Nerven. Ich muss sagen, ein Orgasmus, der den Analbereich mit einbezieht, ist nochmal ein komplett erweitertes Gefühl. Also es ist eine andere Art von Orgasmus. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ich wäre auf jeden Fall offen dafür und auch Oralsex zu geben. Das ist etwas, ja, also ich finde, man kann da seinen Horizont auf so einer emotionalen Ebene auch nochmal erweitern und Dinge ausprobieren und mal schauen, wo kommt es her und vielleicht ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin auf jeden Fall offen für.
Ich finde das auch gut. Und es ist so, ich erinnere mich ganz krass an, ich war vielleicht 12 oder 11 oder so und ich hatte eine Bravo gelesen. Und dann haben meine Tante und meine Mutter haben da gesessen und haben sich Dr. Sommer durchgelesen und haben dann so darüber gelacht. Und ich fand es natürlich total aufregend, weil das sind natürlich spicy Themen. Und dann haben die gesagt, ach Samira, das wird doch so stressig. Und erst wenn du groß bist und ab 30, dann wird es richtig spannend. Und ich dachte so, mit 30 haben die noch Sex, boah, sind die eklig. Das habe ich wirklich so gedacht. Und heutzutage verstehe ich das wieder, weil man kennt seinen Körper und man weiß so ein Stück weit auch, was man will. Man weiß, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, damit man irgendwie auch horny ist oder Bock hat. Oder man weiß auch, wann man überhaupt nichts mit Sex zu tun haben will.
Und auch das, was du gerade sagst, dass man das nochmal so ausprobiert, das habe ich auch gerade. Und also nicht so auf Praktiken, aber so, dass ich mir zum Beispiel gedacht habe, nee, ich finde das jetzt voll toll, wenn ich mir jetzt nochmal schöne Unterwäsche kaufe und so. Und dass ich das irgendwie wieder so ein bisschen leben will wie mit 18, 19, 20, wo ich das irgendwie so hardcore zelebriert habe oder gedacht habe, so ja, cool, Sex ist voll das Aufregendes und Spannendes. Und dann irgendwann gehört es einfach so dazu. Und ich möchte, dass es wieder aufregend und spannend wird irgendwie. Und dazu gehört.
Ich finde das auch super spannend. Ich finde das richtig spannend und irgendwie auch schön. Und ich habe das Gefühl, dass das auch gerade irgendwie so ein Thema ist. Also bei fast all meinen Freundinnen ist es auch gerade irgendwie so ein Thema. Irgendwie jetzt gerade so dieses Jahr, dass das nochmal so hochkommt. Und ich finde das irgendwie mega schön. Und du hast total recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mich so zurückerinnere an mich mit 16, 17, wo ich gedacht habe, ab 30 Sex haben, richtig eklig, dann muss ich irgendwie lachen, weil wenn ich mir zurückdenke und mir vorstelle, wie ich mit 15, 16, 17 Sex hatte, dann sah das meistens so aus, ich lag da wie ein Käfer auf dem Rücken und irgend so ein Typ hat wie ein Kaninchen über mir gehangen und ich habe mich gefragt, ob mit mir was nicht stimmt und ob ich eine Orgasmusstörung habe und hatte Angst, dass jemand das Licht anmacht. Und das war so, da lag ich dann da mit meinem jugendlichen Körper. Und wir haben
und
ja
die haben
ganz
dann gefragt, und war es gut? Und du denkst dir so,
voll gut. Ja, genau. Und das ist irgendwie so eine Sache, wo ich mir irgendwie so denke, okay, da hat man jetzt ein bisschen andere Möglichkeiten. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind sexuelle Wesen und das muss man ja auch irgendwie, also es ist ja auch schön, wenn man das irgendwie gesund ausdrücken kann, ne?
Und auf jeden Fall.
Da, ich habe das Gefühl, da wirklich offen und ehrlich zu sein, dafür musste ich erstmal einen Menschen treffen, mit dem ich gerne Sex habe, der sich für meine Befindlichkeiten interessiert und ich mich für seine, also wo ich mich, der mich anzieht, sexuell, aber mit dem ich auch so ein vertrautes Verhältnis habe, dass ich das erstmal auch ausheilen kann, was man da alles erlebt, auch als junges Mädchen in unserer Gesellschaft, ne?
Oh, und ja, weißt du, was du meinst?
Ja, und deswegen würde ich sagen, kann es jetzt auch richtig rund gehen.
Voll. Und dass man jetzt nochmal andere Unsicherheiten ablegt, die ja auch teilweise immer noch da sind. Es hört also nicht auf, es sind ja immer noch auch im älteren Dasein sind ja auch immer noch Unsicherheiten da, die man ja auch noch mal angehen kann, auch wenn man sich mittlerweile sehr, sehr, sehr wohl fühlt.
So total, ist es bei mir zumindest. Ich habe zum Beispiel, also ich habe auch super krass viele Unsicherheiten mit meinem Körper und man muss jetzt einfach mal sagen, die Flaws werden ja mit dem Alter mehr. Also gesellschaftlich gesehene Flaws, ne? Also egal, ob wir jetzt von ich will das jetzt nicht so nennen, aber ich nenne jetzt mal die typischen Sachen, über die man sich halt als Frau wahrscheinlich irgendwie Gedanken macht. Zellulite, Falten, irgendwann kommen Krampfadern oder Besenreißer oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Pigmentsflecken und halt Haut hängt runter. Also Dinge, die, sage ich jetzt mal, zwischen 20 und 60 Jahren passieren. 20 und 100.
Ja.
Und davon hatte ich natürlich früher als Teenager wesentlich weniger als jetzt. Aber trotzdem war
ich trotzdem
genauso unsicher wie jetzt.
Ja, wenn nicht sogar mehr genau. Auf jeden Alter.
Und ich finde es gerade total spannend, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt langsam erst beginne, das zu heilen, obwohl ja immer mehr Sachen in meinem Körper dazukommen, die eigentlich vorher jugendlicher waren, weißt du? Aber jetzt lerne ich erst bei Licht entspannt Sex zu haben. Das lerne ich jetzt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Man akzeptiert sich halt auch einfach ein bisschen besser und mehr. Und man weiß mittlerweile, das wusste ich halt vorher auch nicht, das, was uns irgendwie von der Industrie gespiegelt wird und auch von den Pornos her, dass das halt kein Standard ist. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir über die Realität reden können und wo wir auch echte Bilder mittlerweile sehen und ja, die einem halt die Angst wegnehmen und du denkst so, ja, komisch, mein Poloch ist nicht weiß, so, wie kann das sein? Und dass man halt jetzt so viel besser darüber reden kann, über alles einfach viel, viel besser reden kann und Ich bin da total dankbar für. Ich bin da richtig dankbar für.
Also wirklich, keine Ahnung, ich war gerade letzte Woche bei ASOS im Online-Shop, wo ja mittlerweile auch darauf geachtet wird, dass zum Beispiel die Dehnungsstreifen und die Zellulite und somit abfotografiert werden. Und am Anfang, als es losging, habe ich gedacht, ach, was soll das denn jetzt? Man muss das doch jetzt nicht so in Szene setzen. Das ist doch jetzt auch irgendwie nur, also wirklich, ich habe das wirklich gedacht. Und heutzutage denke ich, oh mein Gott, nein, mein Gott, was mir das jetzt schon gebracht hat. Weil jedes Mal, wenn du nur eine scheiß Unterhose irgendwo bestellst und du siehst eine Frau mit Dehnungsstreifen, ist ein weiterer Schritt, dass du bei keinem Schwimmbesuch oder bei keiner sexuellen Aktivität auch nur einen Gedanken an deine scheiß Dehnungsstreifen verschwendest, weil einfach fast jede Frau die hat.
Ja, und jetzt stell dir vor, du hättest die schon immer gesehen.
Ja, dann hätte ich mir niemals Gedanken. Als ich meine ersten 3 Dehnungsstreifen gefunden habe, da war ich 14 Jahre alt, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ich habe gedacht, ich bin entstellt, habe ich gedacht. Gut, ja, dass man die Dehnungsstreifen jetzt überall sieht. Und ja, du hast recht, wenn wir sie schon überall, schon immer gesehen hätten, schon als Teenager, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Heulanfall bekommen, nur weil ich 3 Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkelinnenseiten gefunden habe mit 14.
Und für mich waren es Körperhaare. Ich bin so dankbar, dass ich Körperhaare sehe und Haare bei Frauen auf den Armen und an den Beinen und über der Oberlippe und dass es ganz offen kommuniziert wird, weil das war das, wo ich mich damals am liebsten von einer Klippe gestürzt hätte, weil ich gedacht habe, ich bin hässlich.
Krass.
Das habe ich immer gedacht. Das ist so, dass ich so richtig eklig bin deswegen, weil ich es nicht verstanden habe und nirgendwo in keinem Magazin irgendeine Frau mit diesem Problem gesehen habe.
Crazy, das ist auch ein ganz großes Leitthema, dieses Haare-Thema, ne? Ich hoffe, dass wir das ganzheitlich aufarbeiten, damit die armen Girls nicht mehr so strugglen müssen. Das geht ja schon so früh los, dass man damit darunter leidet.
Ja, voll. Richtige Mobbing-Opfer. Also ich war ein richtiges Mobbing-Opfer dadurch, durch die Haare und das ist echt nicht so schön. Aber
das
naja.
Das ist so krass, ne? Das ist so, ich hatte gestern eine Situation, es hat jetzt nichts mit Körperhaaren zu tun, aber da ist mir nochmal bewusst geworden, was in der Kindheit eigentlich alles so passiert. Ich habe mir, du hast es ja wahrscheinlich auf Instagram gesehen, ich habe mir die Haare abgeschnitten.
Ja.
Und hatte mir Locken gemacht vorgestern. Also normalerweise mache ich immer, also ich habe von Natur aus Locken, aber ich mache die immer weg. Also ich trage einfach immer einen Dutt oder glätte die oder so. Und ich wollte wissen, wie die neue Frisur mit Locken aussieht. Und dann war ich gestern mit meinem Freund einkaufen und ich war so unsicher, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Und dann musste ich einmal, ich muss manchmal dann so jemand anderen eine Frage stellen, um so sicher zu gehen, dass nichts komisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine ganz ehrliche Frage. Sehe ich ganz normal aus oder denkt man so, okay, schöne Haare, aber sie sieht aus wie ein Freak. Und dann guckt mein Freund mich an und nimmt so mein Gesicht in seine Hände und sagt so, oh mein Gott, du armes Wesen, was haben die nur mit dir gemacht? Und nimmt mich so in den Arm. Und in dem Moment ist mir erst bewusst geworden, wie komisch diese Frage war. Aber ich wurde ja immer gehänselt wegen meinen Locken.
Oh Gott, ey, das ist so schlimm, die scheiß Lehrerin, die will ich immer, der will ich nochmal am Bein stellen im Nachhinein.
Ja, aber es war ja nicht nur Lehrer, also es war einfach so ein Ding, so, es wurde Bibi Blocksberg gesungen, wenn ich in die Klasse, also keine wirklich schlimmen Dinge, aber so Bibi Blocksberg wurde gesungen, wenn man mich gesehen hat, oder manche haben mich Schamakopf oder Heuhaufen oder so genannt, und das war immer so, ich fand das nicht richtig schlimm als Kind, also ich habe jetzt nicht meine Haare gehasst oder so, aber ich war schon sehr froh, als ich mein erstes Glättereisen bekommen habe, weil ich dachte, endlich falle ich wegen dieser Haare nicht mehr auf. Und das ist jetzt natürlich nicht super schlimmes. Kopfhaare, die machst du irgendwie in Dutt und dann ist alles gut und dann sind die weg. Aber dieser Moment gestern, da musste ich auch noch mal drüber nachdenken, was es noch für andere Dinge gibt, die du nicht einfach in Dutt machen kannst. Wie zum Beispiel starke Körperbehaarung. Ich habe eine Freundin, die hatte aufgeschnittene Beine als Teenager, weil die gar nicht wusste, wie sie mit den Billo-Rasierern ihre Beine rasieren sollen. Die hatte ganz, ganz dicke Haarwurzeln.
Voll, das war ganz schlimm.
Ich hoffe, dass wir von sowas irgendwann wegkommen, dass dieses krass Oberflächliche, es ist ja total, natürlich darf es weiterhin Mode geben und Make-up und alles, was kreativ ist, aber die Diversität halt, nicht nur in Hautfarbe, sondern auch in Körperbehaarung, in anderen Merkmalen des Körpers. Das muss einfach
noch viel mehr in die Köpfe der Menschen, auch in die Köpfe der Kinder, ne?
Absolut, auf jeden Fall. Und ich bin selber immer noch an dem Punkt, wo es mir schwerfällt. Also Körperhaare sind für mich auch immer noch so ein sensibles Thema, die mich immer so triggern können, auf jeden Fall. Und da habe ich auch viel mit meiner Schwester drüber gesprochen, oder wir haben das gemeinsam aufgearbeitet, weil wir das Problem hatten, oder das Problem nicht, aber unsere Mutter ist relativ hell und unser Vater ist halt dunkel und der konnte uns halt nicht helfen bei den Frauenproblemen, die man hat mit den dunklen Haaren, und meine Mutter war damit überfordert, und erst meine anderen Freundinnen, die aus anderen ähnlichen Kulturkreisen oder so gekommen sind, da wusste ich, dass das voll normal ist. Ich bin, Jaco, das meine ich komplett ernst, ich bin jeden Morgen aufgestanden, auch mit meinen Boyfriends, ne, also bis Ende 20, und bin ins Badezimmer gegangen und hab, bevor alle wach waren, geguckt, ob ich Haare über der Oberlippe habe und die mir weggezupft, falls Crazy. Irgendwo eins dahergekommen ist. Und das hat mich so belastet, das hat mich so angestrengt, dass ich gedacht habe, ich kann niemals in meinem ganzen Leben aufwachen und einfach entspannt leben. Und meine Schwester und ich haben irgendwann mal damals als Jugendliche einen Pakt geschlossen. Wenn eine von uns im Krankenhaus ist und im Koma liegt, das haben wir wirklich so gesagt, eine muss immer kommen und die Haare über den Lippen wegmachen. Wirklich, oh mein Gott. Weil wir uns so geschämt haben und wir auch so hardcore dafür gehänselt wurden. Und ich habe ja schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass ich es teilweise immer noch nicht richtig hinkriege, das zu waxen, ohne dass da halt so kleine Pickelchen kommen. Heute denke ich mir so, fuck off, ne? Aber irgendwie die anderen 27 Jahre in meinem Leben habe ich gedacht, Scheiße, jetzt fällt's wieder auf, jetzt fällt's wieder auf.
Oh mein Gott, wie tief das sitzt einfach.
Ja, und wirklich lange, ne? Lange, lange, lange.
Aber guck mal, da sagst du nämlich, ich muss gerade an eine Geschichte denken, eine Bekannte von mir, beziehungsweise ich habe ja schon mal von diesem Kurs in Thailand erzählt, die Kursleiterin hat, ich weiß gar nicht, ob beide Eltern oder ein Elternteil, ich glaube die Mutter hat auf jeden Fall afrikanische Wurzeln. Beim Vater weiß ich es gerade nicht, aber das ist auch nicht wichtig für die Geschichte. Und sie hat nämlich erzählt, dass sie sich halt als Teenager die Achseln halt rasiert hat, weil sie, ich weiß gar nicht, wo sie groß geworden ist, aber auf jeden Fall nicht in Afrika, sondern in einem westlichen Land. Und sie halt auch so Probleme damit hatte einfach, weil sie so dickes Haar hatte einfach, ne? Und damit gestruggelt hat und sich aber rasiert hat, einfach weil sie sein wollte wie halt alle anderen in dem Alter. War ja bei uns auch nicht anders. Wir haben uns ja auch nur rasiert, weil man das so gemacht hat.
Und dann da fanden sie es hässlich, ne?
Und dann ist sie mit ihrer Mutter nach Afrika zu ihrer Familie, und dann hat irgendwie ihre Oma und ihre Tante, haben sie so an die Hand genommen, sind zur Mutter gegangen und haben so die Arme hochgemacht und gesagt, was hast du mit deiner Tochter gemacht? Du hast ihr die Weiblichkeit genommen. Hör auf damit, das ist so eklig, das ist so hässlich. Und sie meinte so, da war für mich klar, oh mein Gott, Weiblichkeit liegt wirklich im Auge des Betrachters und ist einfach so krass kulturell geprägt, weil die fanden das eklig, dass sie rasiert ist.
Ja, also ich habe mit meinem Vater auch einen ewig langen Kampf geführt, weil er gesagt hat, das ist ein Zeichen von Schönheit, wenn die Augenbrauen möglichst dicht zusammenwachsen. Also wenn du die Tendenz zu einer Monobraue hast, wie jetzt so zum Beispiel bei der Frida Kahlo, hat er gesagt, das musst du da lassen, das ist ein Zeichen für Schönheit. Das hat mein Vater gesagt.
Naja, ich finde das heutzutage auch schön, muss ich sagen.
Aber nicht in den 90ern.
Nein, da ging das gar nicht. Da warst du Bert von Ernie und Bert.
Richtig, und da hatten wir auch so viele Diskussionen, und der sagt, heutzutage guckt er mich noch an und so, und ich hab dünne Augenbrauen irgendwie, ich krieg die auf jeden Fall nicht so buschig hin, wie sie trendy sind auf jeden Fall, und die wachsen nur so vereinzelt überall, so ganz spezielle auf jeden Fall, und mein Vater guckt mich immer noch an heutzutage und sagt so, du hast deine Augenbrauen so dünn gemacht, die sind nicht mehr wieder gewachsen, weil du so früh angefangen hast, sie zu zupfen. Das sagt er mit so einem Vorwurf, weißt du? Ich kann darüber nur lachen, aber ich denke so, ist mir scheißegal, so, weißt du, es gibt Augenbrauenstifte. Aber ja, das war auch so ein kulturelles Ding schon wieder. Und ich habe gedacht, die müssen höher, die müssen dünner, die müssen schöner. Und oh, das war voll der Struggle. Mann,
die Augenbrauen der 90er sind einfach, das ist einfach ein Scherz gewesen. Ich hoffe, dass dieser Trend nie wiederkommt. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht mitmachen, meine sind tätowiert.
Aber die müssten eigentlich auch irgendwann wiederkommen.
Es ist auch auf jeden Fall schon, also ich habe auch schon auf Instagram ein paar Instagram-Girls gesehen, die auch schon wieder so dünnere Augenbrauen hatten, die vieles so im 2000er-Style machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch teilweise gemischt, dass die übelst krassesten Bärtaugenbrauen haben und dann halt den so 90s, eher 2000er-Style das ja gerade so dann tragen.
Man kann das ja auch so gut wechseln heutzutage. Wenn ich das manchmal sehe bei David, wie der sich die Augenbrauen malt, die sind 100% gemalt und ich denke so, scheiß die Wand an, wie geht das? Ist das geil, ey.
Ja, ich habe ihn mal gefragt. Er hat mir die Produkte genannt. Ich habe die gekauft. Ich habe den Pinsel. Hier kannst du wirklich so richtig feine Linien mitzeichnen. Das ist richtig krass.
Ach, was.
Aber am Ende ist es ja auch scheißegal, ne? Also man kann dünne Augenbrauen haben, man kann sich sie zupfen, man kann sie wachsen lassen, Mono-Augenbraue. Das Ziel ist ja eigentlich nicht, das ist etwas, was ich vielleicht früher gedacht hätte. Das Ziel ist, dass es das, was natürlich ist, modern ist, dass ich finde, das Ziel ist, dass es scheißegal ist, was du machst.
Genau.
Dass einfach niemand
auch
sich drüber lustig macht, dass man einfach nur Neugier und Interesse hat, wie es jemand anders macht, weil vielleicht kann man sich inspirieren lassen, vielleicht findet man es aber auch nur spannend, aber dass nichts als komisch oder freaky oder hässlich betitelt wird, sondern höchstens spannend.
Und dadurch, dass wir halt, also dass diese ganzen Grenzen ja auch aufbrechen, auch die Trendgrenzen, haben wir natürlich auch viel mehr Flexibilität und Diversität bei den ganzen Trends. Da kommt es ja gar nicht hinterher. Da kann man ja machen, was man will, glücklicherweise mittlerweile. Weil wenn du so gesehen auf die 90er und 2000er guckst oder noch davor, es gibt ja so einen richtigen Trendzyklus, ne, der alle Jahre wiederkommt. Und das ist auch bei Farben genauso.
Ja.
Und das verschwimmt ja alles aufgrund des Internets und so. Aber im Grunde genommen, wenn du zurückguckst, das war schon sehr uniformiert eigentlich auch. Das war schon sehr gleich. Das war so das Schönheitsideal. Wenn du nach oben oder nach unten abgewichen bist, dann hast du verkackt. Und das ist jetzt ja so nicht mehr. Glücklicherweise, oder wir sind ja noch dabei, aber wir sind da auf dem allerbesten Wege.
Auf jeden Fall. Es gab früher nicht viel Bandbreite. Es gab einfach dünn, glatt, makellos. Das Periodenblut ist auf jeden Fall blau in der Werbung. Das heißt, niemand, Tampons, darüber wird öffentlich nicht gesprochen. Das heißt, Periode ist schon mal tabu. Ja. Venus sei die glatte Göttin. Also, es muss auf jeden Fall alles picobello glatt sein.
Man hat gar nicht gemerkt, wenn man aufs Klo gegangen ist, sowieso. Als Frau hat man es nicht mal gemerkt, wenn die haben eigentlich nichts ausgeschieden. Vielleicht Regenbogenfarben.
Ja.
So, weißt du, wie ich meine?
Ja,
da war
genau
nichts.
Frauen kacken nicht, das riecht nach Blümchen. So sind wir ja groß geworden mit diesen Scherzen. Es sind nur Scherze, aber die prägen einen einfach.
Voll.
So krass, ne?
Ja.
Ja, mein Gott, sind wir hier gesellschaftskritisch geworden heute. Da haben wir aber den Bildungspodcast über den Analsex-Zettel aber sowas von rausgeholt.
Stimmt, der Ursprungszettel war Analsex, richtig gut.
Wir haben einen Zettel in dieser Folge gezogen, einen. Wir können es nur die Analsex-Folge nennen, oder?
Wir werden uns mal Gedanken machen. Dann muss ich auf jeden Fall meinen Vater vorher wieder blocken irgendwo, damit er das nicht liest, weil das will ich nicht. Das mache ich manchmal bei so spicy Themen, dann denke ich so, oh nein, das soll Papa jetzt nicht sehen.
Ja, meine Familie weiß auch schon viel zu viel über mich.
Ah, ja.
Aber es ist
aber
okay,
war schön.
Weil wir sind halt eine neue Zeit. Wir sind in der Jack und Sam Zeit und da sprechen wir über Analsex und Blähungen,
Behaarung,
Urin.
Ja, alles, Kot, was den menschlichen Körper betrifft,
finden wir gut.
Ja, was uns im Inneren beschäftigt, auch im Kopf.
Ja.
Genau, und ich würde es nochmal sagen, für die, die jetzt bis jetzt noch dran geblieben sind, Jaco hat es letzte Woche schon mal angesprochen, abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit tut ihr uns einen riesigen Gefallen und wir freuen uns darüber, weil wir dann vielleicht auch wahrgenommen werden von anderen Leuten. Ansonsten, ja, wünsche ich euch allen eine schöne Woche.
Genau, und habt sehr viel Spaß beim Analsex oder beim Nein sagen, weil ihr keinen Analsex wollt.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.